Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Telestammtisch. Wir sind wieder da. Diesmal sind wir vier. genau. Und wir sind immer noch ein Stammtisch, ein Telestammtisch von Geeks für Geeks, an dem auch ihr irgendwann mal teilnehmen könnt. Ihr müsst euch dazu nur bei uns melden. Kommt am besten mal kurz ins Forum von geekwhisper.de, oder schreibt mich im Panini-Forum an, dann könnt ihr hier auch gerne mal teilnehmen. Und wir haben quasi eine riesen Neuerung. Und zwar kann man uns jetzt nämlich ganz offiziell downloaden. Und das ist total geil für einen Podcast, wenn man ihn downloaden kann. Und also einfach mal im, keine Ahnung, Podcast-Verzeichnis eures Vertrauens oder eben auch ganz klassisch bei iTunes Telestammtisch eingeben. Und wir sind da quasi der einzige Treffer. Insofern einfach mal gucken und ab jetzt auch für eure Podcatcher für unterwegs. Ich bin Andi und heute habe ich die drei folgenden Gäste im Programm.
Ja, hallo, mein Name ist auch Andreas, auch bekannt von Geek Whisper. Ich schreibe da in allen Bereichen von Filmen, Serien, Netflix, Comics, Bücher und neuerdings auch Games. Bin immer dabei bis jetzt, glaube ich. Und ja, freue mich wieder, Mitglied der Runde zu sein.
Ja, ich bin der Niklas, ich schreibe auch bei Geek Whisper, unter anderem momentan hauptsächlich Comics, irgendwann werde ich sicherlich auch mal ein Buch oder einen Film rezensieren, aber heute in der Runde für Film und Comic.
Hallo, ich bin Basti. Bin nach den ersten beiden Podcasts auch mal wieder dabei. Erzähle heute ein bisschen was über Filme und auch ein bisschen was über Comics.
Super geil. Herzlich willkommen. Und wir starten auch gleich voll durch, denn ich weiß, dass wir alle so ein bisschen im Kino waren. Und Niklas und Basti haben sich einen Film angeguckt, ne?
Genau, wir waren beide, aber getrennt, in Kong Skull Island. Das ist ja quasi sozusagen das Reboot von King Kong, wenn man so möchte. Und gleichzeitig auch Teil des Universal Monster Universe, also Teil eines Cinematic Universe, das sich halt um diese ganzen Monster, Godzilla, King Kong und alles, was dazugehört, sich damit auseinandersetzt. Wie fand ich den Film? Also, ist ja Teil dieses, wie gesagt, dieses Cinematic Universe. Da hat ja Godzilla quasi den Anfang gemacht. Im Vergleich erstmal atmosphärisch sind das schon ganz andere Filme. Also Godzilla war ja sehr düster, sehr ernst, sehr dunkel und King Kong ist dagegen sehr viel lockerer. Ein Bekannter von mir hat mal ein bisschen provokant gesagt, man hat Godzilla so ein bisschen Stock aus dem Arsch gezogen und da kam dann Kong Skull Island raus. So von der ganzen Aufmachung her kann man vielleicht auch wirklich so sagen, der Film setzt viel mehr auf Slapstick und Humor und das ist da wesentlich stärker vertreten. Ja, was ist das für ein Film? Es ist ein Monsterfilm. Ich würde sagen, Hirn an der Kasse abgeben und dann so ein bisschen das Effektefeuerwerk genießen. Ich fand ihn okay. Ich glaube, wenn ich ihn noch zwei, dreimal sehe, würde ich ihn vielleicht etwas schlechter finden. Aber wer auf Effekte steht, wer auf starke Bilder steht und wir eben jetzt so Logik, Character Building jetzt nicht so ganz wichtig sind oder sagt, okay, da kann ich Abstriche machen, solange es mich irgendwie unterhält, der kann mit dem Film, glaube ich, gut was anfangen. Aber es ist ein Effektefeuerwerk. So.
Ja, sehr schöner No-Brainer auf jeden Fall. Also, wie gerade schon so schön richtig gesagt wurde, Gehirn an der Kasse abgeben, 2 Stunden Spaß haben, den Abspann abwarten, danach kommt nämlich
Danke,
noch die
genau.
beste absolute Gänsehautszene im ganzen Film. Also mir ging es zumindest so. Ich fand Godzilla im Vergleich besser. Aber es ist halt King Kong. King Kong macht Spaß, King Kong macht andere Monster platt. King Kong macht ein Platoon platt. Fetzt schon.
Ja, genau. Also wie gesagt, also was ich schade fand da ein bisschen war, man hat einige, ich finde, das sind sympathische Schauspieler eigentlich, verwendet Tom Hiddleston, den man als Loki kennt, hauptsächlich wahrscheinlich, zumindest in der Nerd-Szene. Vielleicht auch darüber hinaus Brie Larson, die ja jetzt auch die nächste oder die erste Captain Marvel wird. Ich finde, beide sind sehr sympathisch. Beide haben auch in vielen Filmen, finde ich, schon gezeigt. Das sind durchaus Leute, die so einen Film tragen können. Aber so wirklich gebraucht hätte es die nicht. Also die haben zwar so ein, zwei sympathische Momente, aber also es ist kein Film, der wirklich Charaktere schafft, so. Weil spätestens, also irgendwann gibt es dann mal so ein paar Szenen, die sind ganz cool und dann gibt es aber wieder das nächste Monster-Mash-up und Leute werden gefressen, zermatscht und zerschossen, aber ist alles noch harmlos, ne, FSK ab 12, aber ja, so ist es halt.
Gibt's eigentlich eine Szene, so wie ich das bei einem guten Kong eigentlich erwarte, wo irgendwie, keine Ahnung, jetzt meinetwegen die Brie Larson in der Hand von Kong gefangen ist und er auf irgendwas Hohes draufklettert und so?
Gibt's das? Nee, das haben sie sehr gut umschifft. Also es gibt eine Szene, wo man denkt, oh nein, jetzt verliebt sich der Affe in die Frau, allerdings dreht er sich einfach nur um und geht weg und denkt sich, was willst du eigentlich von mir? Also da haben sie meiner Meinung nach perfekt gelöst.
Ja, also es gibt da schon so ein paar Szenen, wo man wirklich das Gehirn an der Kasse lassen sollte. Aber wo ich auch meiner Meinung sage ich, das hätte man auch anders lösen können. Aber insgesamt, wie gesagt, der unterhält schon. Es sind 2 Stunden, wo man sich so ein bisschen berieseln lassen kann. Aber es ist halt wirklich ein ziemlicher Kontrast zu Godzilla. Also ich muss sagen, ich fand Godzilla jetzt auch nicht perfekt, auch wenn ich die Atmosphäre gut fand. Aber Kong, und da sind sie meiner Meinung nach irgendwie von diesem Format so ein bisschen weggegangen. Also würde man durch den Abspann oder generell auch vorab, wer sich informiert, nicht wissen, dass das zu einem Cinematic Universe gehört, würde man das auch nicht vermuten.
Mich überrascht voll, dass sie sagt, dass es auch so Slapstick-Humor-Einlagen haben soll. Also damit hätte er jetzt nicht so vermutet. Das lässt der Trailer auch nicht unbedingt schließen. Also das kann man da nicht ableiten.
Naja, diese eine Person, die sich auf der Insel befindet seit ca. 20 Jahren, die bringt es ganz gut rüber. Also eigentlich gibt es die meisten Slapstick-Sachen nur durch diese eine Person und die Sprüche. Generell ist es auch so, dass sie mit den Monstern für meinen Geschmack einen Tick zu sparsam umgegangen sind. Also im Kino habe ich mich dabei immer ertappt, wann kommt jetzt die nächste Monster-Szene, oh, bringt doch was. Allerdings war es schon genau richtig so, weil dadurch hatten die Szenen bedeutend mehr Impact.
Okay. Das ist ja irgendwie, also gibt es denn mehr Story, über die man was sagen müsste, als der Trailer verrät?
Nee,
ist eigentlich die Leute von der Spezialeinheit zur Suche von Monstern und Mythen haben einen Tag Zeit, diese Monsterinsel zu besuchen. Vietnam ist gerade Abzug von den Truppen. Da gibt's einen, der will gerne noch weiterkämpfen. Die verfrachten alle auf ein Schiff, fahren dann zu der Insel, dann fliegen sie zur Insel hin, werden in 3 Tagen wieder abgeholt von einem anderen Stützpunkt, bombardieren die halbe Insel kaputt, Kong kommt, schlägt die kaputt. Und dann beginnt 3 Tage Odyssee durch die Insel. Eine Gruppe will einfach nur noch raus und die andere Gruppe will, oder beziehungsweise eine Person will eigentlich nur den Affen erledigen. Geschichte zu Ende.
Ja, also vielleicht auch nochmal zum Vergleich zu dem Peter Jackson King Kong von, ich glaube, 2007 oder so. 2005, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, jedenfalls schon ein paar Jahre her. Und also ich fand den Peter Jackson King Kong, der war von der ganzen Aufmachung her, finde ich, deutlich epischer. Klar, der neue Kong hat, was die Effekte angeht, sicherlich den ein oder anderen Pluspunkt, einfach durch den technologischen Fortschritt. Aber ich fand auch die Figuren von King Kong damals ein bisschen nahbarer. Würde den auch im Schnitt etwas besser bewerten. Liegt vielleicht auch daran, dass ich zuletzt noch diese Extended Edition von Jackson's King Kong gesehen habe, die ja wirklich 200 Minuten geht oder so und den Figuren auch ein bisschen mehr Raum lässt. Und der neue ist halt, finde ich, sehr viel leichter. Nicht mehr so auf episch gemacht, sondern klar, es gibt epische oder, sag ich mal, sehr eindrucksvolle Szenen mit King Kong. Also, das haben die schon wirklich gut hingekriegt. Aber man merkt halt, es ist so ein bisschen, ja, nur nach 15 wäre ein bisschen hart ausgedrückt. Aber es ist halt nichts, finde ich, wirklich Besonderes mehr, wenn man nicht unbedingt nochmal King Kong sehen möchte.
Wie sieht's denn aus mit der Größe? Das ist ja ein Monsterfilm mit hochhausgroßen Tieren. Wirkt die Größe? Wird die gut transportiert oder ist es eher winzige?
Also ich fand die sehr gut. Ja. Also Kong macht schon was her. Und gerade der letzte Kampf, das war in den 90ern, gab es mal so einen Mortal Kombat Rip-Off namens Primal Rage. Kam denen so relativ nahe, wo Kong denn gegen das große Mutter-Echsen-Monster da gekämpft hat. Das war schon episch. Und durch die Bildgestaltung, also so diese rote Sonne, davor die Helikopter in Zeitlupe und dann Kong, der die einfach nur alle kaputt schlägt, das hat schon sehr viel Spaß gemacht zu sehen. Ja. Also ist schon, kommt gut rüber. Auch von den Effekten her fand ich es halt sehr gut. Also die größeren Tiere sehen sehr lebensecht aus und sehr gut animiert. Also das hat mich schon überzeugt. nach einer Nacht drüber schlafen.
Würde ich auch sagen. Visuell ist das auf jeden Fall sehr beeindruckend. Die CGI-Effekte sehen auch echt gut aus. Ich glaube, nur so eine Szene, da sah er halt nicht so gut aus, als da tatsächlich so ein paar normale Tiere, so Rehe oder sowas, durch den Wald gehopst sind, als sie ein paar Bomben werfen. Das sah halt nicht so gut aus, weil auch die Tiere da alle animiert waren. Und da hat man ja dann den direkten Vergleich. Man weiß ja, wie ein Reh in echt aussieht. Bei einer großen Riesenechse ist das halt nicht so. Da fällt es dann nicht so auf. Das Einzige ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr sieht gut aus, auch mit der Kameraperspektive haben die da, wie schon gesagt, super gearbeitet. Also wenn man dann durch den Helikopter durchguckt und dann sieht, wie auf der anderen Seite King Kong steht, das macht schon echt was her. Also wer sich bei Godzilla darüber beschwert hat, dass man kaum Godzilla sieht, der wird hier auf jeden Fall so ein bisschen entschädigt.
Richtig. Was man auch anmerken muss bei dem Film ist halt wirklich der Soundtrack. Also das Best of 70s, das von Paranoid wurde, glaube ich, gespielt, als die Hubschrauber einfliegen und so weiter. Mhm. Die fand ich sehr, sehr gut gewählt, den Soundtrack, und eigentlich auch immer passend. Und nochmal zu FSK 12. Also es gab zwei Szenen, wo ich mich selber auch ein bisschen erschreckt habe.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Einmal mit den Dschungelbewohnern und einmal als das Skull Beast einen von der Einheit erledigt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Als ja, genau. Ich will nicht spoilern, aber jo.
Ja. Vielleicht abschließend auf unserer 5-Punkte-Skala. Wie viele Punkte würdet ihr geben?
Also ich würde sagen, ich würde 3 geben, wenn ich so Zwischennoten geben kann, vielleicht 3,5. Aber eher 3.
Ich würde sagen 4. Also er macht, wie gesagt, Gehirn aus. Ganz wichtig bei dem Film. Ich denke auch, dass wir im Film, der nur im Kino funktioniert. Aber für sinnfreien Monsterspaß kriegt man geboten. Also 4 von 5 Sternen.
Cool. Dann haben wir noch 2 weitere Filme, die wir kurz anreißen wollen. Denn Basti und ich, wir haben noch einen Superheldenfilm gesehen. Es ist eigentlich ein richtiger Superheldenfilm gewesen, Basti?
Ja, das ist eher so Neo-Western, ne? Würde ich fast sagen. Neo-Western-Dystopie.
Ja.
Ich habe mal bei den Leuten von What Culture ein YouTube-Video, Review-Video gesehen. Da meinte einer der Leute dort, der Film, der war so schön, aber in seiner Wirkung war er so schlimm, dass er eigentlich ausreicht, den einmal zu sehen und dann nie wieder.
Die Rede ist von Logan. Logan the Wolverine läuft jetzt auch schon 2-3 Wochen in den deutschen Kinos. Der vermutlich unter Umständen, höchstwahrscheinlich, letzte Film von Hugh Jackman in der Rolle des Wolverine. Und da haben schon viele Gutes zu dem Film gesagt. Es war ein sehr guter Film, wie ich fand. Und das ist ja, also das Setting ist orientiert sich an einem der bekanntesten Marvel-Comics mit dem Titel Old Man Logan von Mark Miller. Wenn man den jetzt gelesen hat, den Comic, dann weiß man, dass die Story also schon nur sehr, sehr vage am Comic ist. Hast du den gelesen,
Old Man Logan? Ja. Aber davon ist quasi kaum was vorhanden. Film, muss man ganz deutlich sagen.
Aber auch also nicht möglich. So,
ne? Geht mehr so in Richtung Mutant Massacre und dann noch ein paar andere Sachen, würde ich sagen. Aber ja. Old Man Logan, die Aufteilung ist nicht drin, das große Geheimnis ist nicht drin, also von daher.
Ja, Nick hat schon recht, wenn er sagt, dass er, Niklas hat schon recht, wenn er sagt, dass es gar nicht möglich war, ist ja logisch, ne, bei der Rechteverteilung. Also ist ja schlichtweg kein Disney-Film, sondern eben, das ist nicht der von Fox, glaube ich, ne? Ist der genau.
Ja, genau.
Und das ist natürlich ein anderes, ist immer dieses rechte Problem. Also, meiner Meinung nach ist einer der zentralen Punkte des Comics ja die Interaktion von Logan und Hawkeye. Und das ist halt schlicht, das kannst du natürlich nicht machen, weil Hawkeye ist ein Charakter, mit dem die nicht arbeiten dürfen. Mit welchem Charakter sie aber arbeiten durften, ist, X-23. Die quasi zweite Hauptdarstellerin des Films, gespielt von Daphne Keen, die man jetzt vorher jetzt nicht großartig kannte. Die hat wohl in einer Serie mitgespielt vorher, The Refugees. Kannte ich jetzt nicht, ist mir kein Begriff. Die junge Frau ist ja auch erst Jahrgang 2005, also insofern Hat den großen Teil ihrer Karriere noch vor sich. Und die ist ja, also zumindest in Comics ist die ja quasi denn die neue Wolverine.
Mittlerweile, ja, genau.
Ja. Und auch ein bisschen älter schon in den Comics. Und also die Kleine, finde ich, hat auch echt ganz großartige Leistung dahingelegt. Schauspielerisch echt top, weil die es schafft, allein gerade in der ersten Hälfte des Films einen Großteil der Emotionen und der Handlungen nur mit Mimik und Gestik zu zeigen. Also sie spricht kaum bis gar nicht und dann auch eben erst später. Und das ist schon klasse, was die allein mit dem grimmigen Gucken alles ausdrücken kann. Das war echt beeindruckend.
Ich finde es immer lustig, dass man so ein Kind da in so einem Film mitspielen lässt, dass sie eigentlich, also die darf den Film ja eigentlich erst ein paar Jahren gucken.
Ja.
Das ist schon irgendwie lustig. Aber ja, also ich muss sagen, die war sogar so gut, dass sie dem Jackman teilweise so ein bisschen die Show gestohlen hat. Ich meine, sie war ja auch die große Überraschung. Das muss man dabei ja auch sagen. Und das war schon geil. Also auch die Kampfszenen mit ihr, ich finde, die sind auch gut geschnitten und gemacht worden, weil ich finde, es sieht halt immer ein bisschen komisch aus, wenn ein Kind dann in so Aktionen diese krassen Bewegungen macht und sowas. Und das, finde ich, haben die eigentlich ganz gut hingekriegt. Aber das ist ja jetzt natürlich nicht ihre Darstellungsleistung, die war halt echt super. Ich habe sie ja auch mal auf so ein paar Pressekonferenzen oder Veranstaltungen gesehen. Die guckt aber irgendwie immer so. Also, die wirkte immer so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen, ich würde nicht sagen apathisch, aber so leicht schüchtern dann doch.
Also die Fotos, die ich jetzt hier auf der Stelle sehe, das sind alles so Grinsefotos.
Echt? Okay, ja gut. Ich hatte so ein paar Videos auf YouTube gesehen. Aber unabhängig davon, die hat das echt super gemacht. Also ich finde das schon krass, wie so ein junges Mädel, so ein Kind, das so hinkriegt, in so einem Film diese Performance abzuliefern, so authentisch zu wirken. Also echt chapeau.
Meint ihr, dass die langfristig die Rolle des Wolverine auch in den Filmen übernehmen wird? Vielleicht im Reboot? Keine Ahnung.
Naja, dadurch, dass es ja von der Zeitlinie, naja, die ist bei dem Fox X-Men-Film sowieso im Arsch, eigentlich so eher der Endpunkt der ganzen Geschichte ist, weil es wird ja auch niemals aufgeklärt, was mit den ganzen anderen Mutanten passiert ist. So ein bisschen, also direkt aufs Auge gedrückt wird es nie. Es wird immer nur Andeutung gemacht, was ich extrem schade fand bei dem Film.
Ja, man kann vermuten, was war, ne?
Naja, prinzipiell, wie gesagt, ist der Endpunkt dieser Zeitlinie. Ich glaube nicht, dass da nochmal großartig was kommt.
Schwierig. Also das Problem ist, bei Fox weiß man ja nie, wie die das irgendwie verknüpfen, ne? Also das ist ja, ich meine, ich mag die meisten X-Men, also einige X-Men-Filme sehr, sehr gerne. Aber das ist echt so ein Punkt, da merkt man halt, dass sie nicht den roten Faden haben wie bei Marvel. Und wer weiß, also klingt jetzt ein bisschen fies, aber man weiß ja auch nicht, wie die Kinderdarstellerin jetzt in ein paar Jahren aussieht, ne? Ob die dann für so eine Rolle in Frage kommt oder nicht. Man weiß nicht, was passiert mit den X-Men. Mit Deadpool hat man jetzt natürlich auch ein neues Flaggschiff. Ist ja auch fraglich, wie sehr man dann jetzt erstmal auch auf Wolverine überhaupt setzt. Es gibt ja offenbar dieses Jahr Dreharbeiten zu mindestens einem neuen X-Men-Film. Schwierig. Also ich fände es cool, wenn man sie weiterverwendet, aber es ist schon gesagt worden, dadurch, dass der Film halt in der Zukunft spielt, wenn auch in der nahen, ist es halt nicht einfach so möglich, diese Figur mit den normalen X-Men-Filmen, wie wir sie jetzt kennen, zu verknüpfen. Ob man da wieder so ein bisschen, weiß nicht, von hinten durch die Brust ins Auge Erklärung, um die dann doch da reinzuzwängen, fände ich schade. Ich fände es cool, glaube aber nicht daran, wenn man einen X-23-Film macht, der dann vielleicht auch wieder ein paar Jahre in der Zukunft spielt und so ein bisschen die Geschichte weiterverfolgt, die bei Logan dann aufgeworfen worden ist. Aber ja. Ich glaube da nicht so wirklich dran.
Ich glaube auch fast nicht dran, weil allein die Rechtevergabe von Marvel zu Fox war ja, glaube ich, dass sie alle 3, 4, 5 Jahre einen neuen Film drehen müssen. Und das merkt man ja auch qualitativ immer, wenn jetzt zum Beispiel die Fantastic Four jetzt immer einen Film, der letzte war ja auch Grütze, und in 3, 4 Jahren muss wieder einer her. Da macht sich, glaube ich, keiner wirklich so Gedanken, die fortlaufen, das ganze Universum so ein bisschen aufzubauen, was zumindest die Rechte, die sie haben, einfach nur einen Film zu drehen, um einen Film zu drehen. Und ich meine, irgendwann in den 90ern haben die doch mal einen Film sogar gedreht über Wolverine und X-Men, der gar nicht veröffentlicht wurde ist. Und nur, damit sie einen Film drehen, damit sie die Rechte behalten. Also
echt?
Okay. Ja. Also ich weiß nicht, wann es war. Irgendwie, ja. Aber so war das. Ich glaube, in den 90ern irgendwas. Ich google das mal schnell nebenbei.
Aber ich glaube, das war Fantastic Four Film.
Das kann auch sein.
Ja, doch, da gibt's Bilder von. Doch. Mit dem, guck, da, aus derselben Zeit, wo es diesen alten Thor gibt, diesen alten Hulk. Da gibt's auf jeden Fall auch Bilder von Fantastic Four. Ja, ich glaube, das würde ich eher, das sind die 77 oder sowas, ja.
Ich meine, wie man den Film vielleicht fortführen könnte mit ihr als nochmal als X23, wäre, man macht einen New Mutants Film, der 2015 und mit allen geflüchteten Kindern spielt. Und dann treibt man irgendwie eine 50-jährige, keine Ahnung, Kim Basinger als Emma Frost oder so weiter auf. Wäre vielleicht eine Idee.
Ja,
So
sowas
könnte man.
meine ich auch, ja.
Okay.
Aber alles andere würde keinen Sinn machen.
Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall wichtig, dass man dieses Feeling von Logan so ein bisschen beibehält. Also ich glaube, es wäre echt tödlich, wenn man jetzt sagt, wir machen da so einen, sag ich mal, familiengerechten Film draus. Also wenn man so eine Figur schon mit so, sag ich mal, so einem Paukenschlag einführt. Das wäre genauso, als würde der nächste Deadpool dann auch ab 6 Jahren oder so. Also das geht, glaube ich, nicht mehr. Ich finde, da müssen sie konsequent bleiben, aber grundsätzlich so ein bisschen Mutanten-Western-Comic, das könnte ich mir vorstellen, so alle 2, 3 Jahre.
Ich meine, was ich mir auch vorstellen könnte, ich glaube auch nicht, dass es Hugh Jackmans letzter Auftritt als Wolverine war. Können wir durchaus vorstellen, Deadpool 2, keiner weiß was davon und dann 5 Minuten Spaß. Jackman gegen Reynolds, die können sich ja eh nicht ab und deswegen zumindest macht es ab und zu auf Twitter mal den Eindruck. Ich denke, das könnte eine sehr, sehr, sehr schöne Szene geben.
Aber hat er nicht gesagt, also hat Hugh Jackman nicht angedeutet, dass er durchaus bereit wäre, für die Rolle zurückzukommen, wenn die Rechte eben an Marvel zurückgehen würden? Ich denke, das hat er gesagt, dass das durchaus eine Option wäre, wo er sich dann doch nochmal für ein, ich meine, mit einem Aufeinandertreffen mit den Avengers, da würde er bestimmt auch ein bisschen Gage für kriegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er das eventuell auch tun würde dann.
Aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich.
Ja,
Dafür läuft es für
ja.
Fox noch zu gut. Also, ich meine, Sony war ja schon arg in der Bredouille, aber Fox hat halt mit Deadpool ja und auch Logan gezeigt, okay, die können auch ordentlich was rausschlagen, sowohl finanziell als auch qualitativ. Also, und selbst wenn man ehrlich ist, es ist ja auch schon mal irgendwo so geschrieben worden, das finde ich eigentlich auch ganz treffend. Die X-Men sind ja so eine Art Universum in Marvel-Universum. Und die auch noch ins MCU zu pressen, also, boah, weiß ich nicht.
Ja.
Müsste man gucken. Ne? Ein und für sich stehen die immer schon für sich, das ist richtig. Auch gerade bei den Comics. Gibt zwar ab und zu mal ein paar Übergriffe und so weiter, aber X-Men ist immer X-Men. Und bei den Avengers fragt man sich ab und zu mal, lange kein Sentinel mehr hier rumfliegen sehen.
Oh, war ja. Darf man als Fan gar nicht so daher sehr drüber nachdenken über Logiklücken. Darf man gar nicht. Apropos, ganz kurz, wirklich nur eine Minute. Ich hoffe, ihr habt gestern alle den Justice League Trailer geguckt.
Ja.
Yep.
Aber, oh, war der geil oder war der geil?
Zu CGI-lastig und Cyborg gefällt mir überhaupt nicht.
Ja, also ich weiß auch nicht. Man merkt halt, jetzt versuchen das alles ein bisschen aufzulockern. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber es gibt schon einige Sachen, die ich dann doch wieder sehr kritisiere und ich habe ihn mir jetzt heute noch ein paar Mal angeguckt und eigentlich muss ich sagen, so wirklich aus den Socken haut mich das nicht. Ist schon gesagt worden, die CGI-Kulisse, die springt einem ja förmlich ins Gesicht, das finde ich auch in einigen Stellen nicht geschickt. Klar, Parademons und so muss man halt irgendwie animieren, sehe ich auch ein. Aber die Szene am Ende mit dem Aquaman und dem Batmobil, da sieht man einfach, dass die ganzen Häuser animiert sind und alles animiert ist. Also das fand ich dann auch echt nicht mehr, also nicht nötig. Also klar, CGI muss in manchen Sachen sein, sieht ja auch heutzutage teilweise echt gut aus. Aber boah. Und dann das Color Grading ist auch so ein Thema für sich. Ich glaube, klar, ich glaube zwar, dass manche Kostüme davon profitieren, von diesem Farbenspiel, weil ich glaube, wenn man sie dann in echt ohne diese ganze Bearbeitung sehen würde, dann sähe es vielleicht manchmal nicht ganz so gut aus. Besonders, ich habe da ein anderes Beispiel, wer sich nochmal Captain America in Erinnerung ruft aus dem ersten Avengers-Film, wie scheiße einfach das Kostüm aussah, weil sie sich ja sehr nah an dem Comic gehalten haben. Ja, aber ohne das jetzt weiter auszuführen, ich fand der Trailer war okay. Aber ich habe das Gefühl, so wirklich verbessern gegenüber Batman und Superman wird sich's nicht und ich fand den Film nicht gut. Von daher, naja, Erwartungen sind nicht so hoch.
Also ich bin äußerst gehypt. Ich bin äußerst gehypt. Ich freue mich auch erstmal wahnsinnig natürlich auf den Wonder Woman-Film. Und die ganzen CGI-Geschichten kann ich jetzt für mich alle unter Stilistik abfangen. Also ich finde es ganz gut, dass der Film sehr düster ist. Ich finde es auch sehr gut, dass das eben Gerade das CGI-Ding, und man muss natürlich gucken, wie sehr es wehtut beim Gucken, ja, aber wenn es einfach nur nicht total realistisch aussieht, sondern vielleicht ein bisschen, ja, weiß nicht, abgespaced, möchte ich es mal sagen, oder irgendwie künstlich, dann könnte ich damit schon zurechtkommen. Also das wäre jetzt nichts, womit ich ein Problem habe. Wo ich euch allerdings zustimme, ist die Geschichte mit diesen Farben und dass es überall alles dunkelblau und mit leichtem Orangeschimmer sein muss. Also die Farbgeschichte, das verstehe ich nicht so ganz. Warum da diese Filter darüber gelegt werden, dass er ja wirklich auch bei zwischen jedem zweiten, dritten Blockbuster der Fall ist, das ist schon scheiße. Also wenn du dir irgendwelche Screenshots für einen Film anguckst und nicht mehr genau sagen kannst, welcher Film das jetzt eigentlich ist, weil die irgendwie farblich zu jedem Film passen würden, das ist ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen arg traurig. Und den Humor, ja gut, ich meine, also was man da jetzt schon gesehen hat, fand ich klasse. Das kann den Film nur gut tun. Wenn er trotz der optischen Düsternis, vielleicht doch den einen oder anderen hellen Moment hat. Das ist ein bisschen lustig, das kann schon, ist halt ein Kinofilm, das passt schon.
Also ich fand es sehr gut beim Trailer Aquaman. Hat
Auf
mir sehr
jeden
gut
Fall.
gefallen. Der hat es sehr gut rausgehauen. Flash von der Art her ist ja sehr anders als Barry Allen aus der Serie. Hat mir aber allerdings auch ganz gut zugesagt. Und Wonder Woman ist halt cool drauf. Und Ben Affleck ist halt immer noch Ben Affleck und nicht Batman. Allerdings hat jetzt Batman vs. Superman auch schon gut funktioniert. Also ich gehe da erstmal unbedarft ran. Wie gesagt, größten Kritikpunkte waren wirklich Cyborg, geht gar nicht vom Aussehen und Design her. Und es sieht zu künstlich aus. Wenn es nachher wieder der ganze Stil ist, weil Zack Snyder ist wieder Regisseur, ne? Oder
Ja.
irgendwer. Ist halt sein Stil. Wenn der ganze Film so ist und das alles so in sich stimmig ist, kann ich damit auch leben. Nur jetzt im Trailer gesehen, war es allerdings ein bisschen zu viel.
Aber was ist denn jetzt an Cyborg das Problem? Ist er, der ist jetzt zu dünn wahrscheinlich,
Der ist zu
ne?
dünn.
Ja.
Der ist zu dünn, der ist nicht massig genug. Also Cyborg ist für mich ein Tank und nicht so ein. Er bricht bei jedem Schritt bald auseinander. Und so wirkt er leider in den kurzen Szenen in dem Trailer auf mich.
So ist er halt agiler, ne? Das spielt
Ja.
dann, man sieht ihn ja irgendwie so kurz rumspringen und irgendwie, wenn er also
Ja.
das Auto da wegballert oder wegschießt oder was auch immer der da genau macht.
Ja.
Ja.
Und vom Cyborg ist für mich immer so noch mächtiger als Supes, also noch mächtiger als Superman und eher so 90er Jahre Design, also fetter Brustkorb, fette Schenkel und dann walzt er da durch die Gegend und ballert alles weg. Und nicht diese filigrane Antilopenhafte, keine Ahnung.
Okay, also, hören nur einen Trailer. Wir bleiben gespannt. Jetzt haben wir vergessen, die Wertung für Logan zu machen. Die schieben wir jetzt ganz kurz hinterher. Ich gebe 5 von 5 Sternen für Logan.
Ja, da gehe ich definitiv mit. Weil unbedingt angucken, super Dystopie. Also es ist wirklich, wirklich ein sehr böser, düsterer Film. Aber einfach nur angucken.
Ja, ich würde auch, also ich würde 4,5 von 5 geben.
Ja. Da sind wir uns relativ einig. Und dann will ich noch ganz kurz, weil den vermutlich keiner außer mir gesehen hat, noch einen weiteren Film reinschmeißen. Ich war diesen Donnerstag im Power Rangers Film.
Ach, ey.
Habt ihr ihn wahrscheinlich nicht gesehen, ne?
Nee,
Nein.
werde ich auch nicht. Also zumindest nicht im Kino, irgendwann sicher, aber.
Ah.
Bei mir auch erstmal nicht im Kino.
Das kann ich schon nachvollziehen. Ist auch wirklich grundsätzlich nicht nötig, den da im Kino zu gucken. Dafür war jetzt keiner der Effekte. Also es gibt einfach überhaupt gar keinen Grund, den im Kino zu gucken. Was nicht bedeuten soll, dass es ein schlechter Film war. Er war dann auf ganz vielen Punkten dann doch irgendwie ziemlich geil. Also ich habe jede Menge Sachen. Ich bin so ein bisschen Fan. Ich habe jetzt ja vor kurzem mir auch den ersten Trade Paperback der Boom Studios Serie, den Comics gekauft. Und gleich eines vorweg, der Comics und die Geschichte der Comics ist echt einfach nochmal besser als der Film. Wobei der Film halt jetzt nichts anderes ist als eine Origin. Die Trailer verraten da auch schon jede Menge. Und mein vielleicht größter Kritikpunkt an der ganzen Power Rangers Geschichte, und das liegt aber eher an mir, ist halt dieses Teenie-Problem. Das sind immer halt junge Teenies, die ihre Power kriegen und dann gegen Monster kämpfen. Und im Alltag haben die halt Probleme in der Schule, werden aus dem Cheerleader-Team geschmissen oder haben Stress mit den Eltern. Das ist halt so ein Ding, da bin ich halt einfach nicht mehr die Zielgruppe für. Deswegen finde ich das immer ein bisschen schräg. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich super an meine Samstagmorgende vor RTL in jungen Jahren erinnert gefühlt, morgens aufwachen, Fernseher anmachen und immer gezielt die Power Rangers Folge gucken. Und also ein bisschen war das Gefühl ja auch. Also es ist ein Actionfilm, es gibt die ein oder andere coole Kampfszene und ja, das ist schon cool. Neben mir saßen zwei Kinder, die hatten auf jeden Fall auch viel Spaß und die waren ganz sicherlich auch viel zu jung, um diesen Film da eigentlich offiziell sehen zu dürfen. Aber als dann am Ende der Endkampf mit den Zords und das Riesenmonster Golda, also der kleine Knirps neben mir, der ist so abgegangen, der hat voll mitgeboxt und der fand's geil. Und ich glaube, wenn man zu Hause unter elterlicher Aufsicht mit seinen Kindern diesen Film guckt, dann macht man genau das Richtige. Da tut man keinem weh. Es gibt eine traurige Szene, so ein bisschen, da muss man als Kind vielleicht mit den Eltern drüber sprechen, aber auch das ist nicht lange traurig, sondern eigentlich wird es fix aufgelöst. Das ist schon ganz cool. Die CGI-Effekte sind halt ein bisschen, also da gibt es echt noch Optimierungsbedarf nach oben. Das Budget war wahrscheinlich auch nicht das größte. Ja, das ganze Design und so, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt kein großes Problem damit, dass die jetzt eben neue Kostüme haben und es eben nicht mehr die alten sind, die man aus den Serien kennt, sondern ein bisschen eben einfach modernisiert sind. Das ist im Grunde nach schon okay, doch im Close-Up sehen die einzelnen Kostüme ein bisschen sehr nach Plastik aus. Das mochte ich dann doch nicht. Ja, es gibt eine ganze Handvoll Sachen noch zu kritisieren. Vielleicht einer der größten Kritikpunkte, so als Fan der Power Rangers, ist die Zord-Transformation. Ja, also die Zords können sich ja zusammenschließen zu einem Megazord und das wird irgendwie so gar nicht so richtig gezeigt. Also, ja, die müssen sich halt dann so weiß nicht, die fallen in eine Schlucht, dann ist überall Rauch und dunkel. Und neblig, und dann kommen sie quasi schon zusammen, megasortet, da wieder raus aus der Schlucht. Und das ist irgendwie blöd, weil da hast du halt echt, das ist so ein geiles Szenen, da kannst du echt mit einer tollen Optik eigentlich ganz, ganz viel machen und dann zu noch einen geilen Sound einblenden, meinetwegen das Power Ranger Theme oder so, und dann steht da dieser Megasort. Da hättest du echt Möglichkeiten gehabt, aber eigentlich wird das ein bisschen verschenkt, und das finde ich schade.
Wenn du kein Geld hast, ne?
Ja, eben, ne? Das ist genau das Ding.
Ja, also ich habe nicht gesehen, deswegen kann ich darüber auch natürlich nicht endgültig urteilen, aber mich haben schon die Trailer so ein bisschen nach Trash angeschrien. Also ich meine, die Serie, ich meine, das ist schon ewig her. Also die Power Rangers sind selbst auch bei mir ganz, ganz frühe Kindheit gewesen. Dann hatte ich damals so ein paar Actionfiguren, die ich mega cool fand, weil die so total beweglich waren. Dann war die Phase aber auch vorbei. Ich kann mich da auch ganz, also fast gar nicht mehr dran erinnern. Ist jetzt nicht so die prägendste Serie meiner Kindheit gewesen. Bei den Comics, weil ich halt bei Comics schnell schwach werde und die auch gute Kritiken haben, da würde ich vielleicht mal zuschlagen. Aber der ganze Trailer oder die Trailer, die haben schon so ein bisschen nach, wir wollen aber für günstig Geld und machen wir mal 2 Stunden lang Werbung für Spielzeug.
Ja, durchaus. Das wundert mich voll. Ist ab 12, glaube ich, ist der freigegeben, der Power Ranger Film. Und aber eigentlich ist man, also ich war da jünger, als ich die Power Rangers cool fand.
Ja, also ich glaube, bei mir war das so 5, 6 Jahre alt oder so. Und dann war das aber auch irgendwie ganz schnell wieder vorbei. Sogar noch jünger, glaube ich, oder es war sogar noch Kindergarten, meine Herren.
Ja, bei mir war Power Rangers, da war ich schon 14, 15, 16, keine Ahnung. Als die bei RTL damals anliefen und war nicht die Serie der Wahl, da gab es dann schon Superman Animated Series und Batman Animated Series und Power Rangers war dann so, naja, Kinderkram da. Deswegen hat es auch nicht so connected und ich meine, Transformers gucke ich mir gerne an, da weiß ich, es ist blödsinniger Schwachsinn, aber bei Power Rangers habe ich nicht die Bindung zu. Und dadurch, dass jetzt momentan so pro Monat 2, 3 gute Serien kommen, Quatsch, 2, 3 gute Kinofilme kommen, würde ich da sagen, habe ich bei dem gesagt, so, nee, den gucken wir jetzt nicht an.
Ja, damit spielen sie übrigens auch. Also es gibt eine kurze Anspielung auf die Transformers, weil die sich natürlich total im Klaren sind, dass die halt einfach mal optische Parallelen zu Transformers haben. Ein Stück weit steckt in dem Charakterdesign, also in dem Design der Anzüge irgendwie auch Iron Man drin. Das sind alles Sachen, dessen sind die sich schon bewusst. Und also wenn ich jetzt hier Punkte vergeben müsste, dann würde ich 3 von 5 Punkten vergeben. Und da ist aber auch schon echt, da ist schon der Bonuspunkt aus der Sicht eines Fans mit drin.
Okay. Ja, jetzt also hat mich ein bisschen verschreckt. Ich wollte ihn auch immer im Kino sehen, weil damals, es war auch nicht, zwar nicht super prägend in meiner Kindheit, aber wo das da gerade der Hype aufbrachte, hatte jeder von unserer Familie eine Farbe, so ähnlich wie bei den Turtles. Einer war der rote, einer war der blaue und dann hat man das dann halt so nachgespielt und dann irgendwo, ich glaube in Amerika war es, ist irgendeiner mal aus dem Fenster gesprungen, weil er Power Rangers gespielt hat. Und seitdem durften wir nicht mehr. Wurde uns verboten. Ja, darum. Also, aber wenn das jetzt auch auf TV gemacht ist, das ist für mich auch mal so ein Totschlagargument. Jetzt gucke ich auch gerade Riverdale auf Netflix und das ist auch eigentlich ein guter Ansatz gewesen, aber dann auch sehr, sehr viele TV-Probleme und wenn sowas vorkommt, bin ich total aus. Also von daher.
Bei Riverdale hatte ich auch mal probiert, jetzt die erste Folge zu gucken. Also ich habe sie durchgehalten, aber ich konnte mir danach die ganzen guten Kritiken und so weiter nicht mehr erklären. Also es war alles sehr zäh und sehr langsam und es hat massiv an Dawson's Creek oder sowas erinnert.
Ja, also ich habe ja so eine reingelunzt, einen reingelunzt Beitrag bei uns geschrieben, fand die ersten 2 Folgen oder die erste Folge eigentlich relativ interessant. Wegen dem ganzen Mord da und was passiert und Geschichten erzähle, aber dann wurde es wirklich Dawson Creek oder hier gute Zeiten, schlechten Zeiten, da passiert irgendwas Schreckliches, mein Freund stirbt gerade und dann im nächsten Moment unterhalte ich mich darüber, wie ich auf welche Jungs ich stehe und also es passt hinten und vorne einfach nicht. Ich werde auf jeden Fall noch eine negative Kritik zu schreiben, wenn ich dann hoffentlich irgendwann mal durch bin mit der Serie. Das wird wahrscheinlich nur 1 oder 2 Sterne werden. Mein Anfangsverdacht hat sich auf jeden Fall nicht bestätigt, dass das gut ist.
Ja, wie gesagt, ich habe nur Gutes erstmal über diese Serie gesehen, habe probiert, die erste Folge geguckt und habe jetzt gesagt, okay, wir gucken erstmal den Backlog weiter.
Gute Entscheidung.
Als kleine Werbung noch für jeden, der sich interessiert, was die Power Rangers angeht, kann ich auf YouTube, da gibt es einen Typen, der nennt sich Dr. Faustus. Einfach mal gucken, Dr. Faustus V3 heißt sein Kanal. Der Typ ist ganz sicher ein bisschen speziell, aber er hat wahnsinnig Plan von dem, was er sagt. Der steckt so im Detail, was die Power Rangers angeht. Kann man mal gucken, Dr. Faustus YouTube, guter Typ. Dann haben wir, glaube ich, den Filmblock für heute bearbeitet. Und dann können wir uns ja mal langsam um die Comics kümmern. Und ich weiß, dass der Andi den ein oder anderen Comic gelesen hat.
Genau, also ganz viele Comics habe ich gelesen. Ich bin wieder voll im Comic-Fieber. Ich hatte ja mal im Forum geschrieben, dass ich die letzte Zeit, also im Februar, Januar war das, überhaupt keine Lust mehr auf den ganzen Superhelden-Kram hatte. Aber jetzt, ich muss sagen, jetzt habe ich wieder richtig Bock. Und DC bietet ja auch, ja genau, hey, DC bietet ja aktuell auch sein neues Mega-Event an, Rebirth. Und da habe ich mir auch zum Anlass gegeben, ich habe im letzten Podcast ja schon erzählt, dass ich beim DC auch schon die letzten 10, 15, 20 Hefte nicht mehr gelesen hatte. Ich war einfach raus, habe mich eher auf Marvel konzentriert und jetzt wurde ich es zum Anlass nehmen. Und da mal wurde ich da einsteigen, wie gesagt. Und ich muss sagen, inhaltlich kamen ein paar Fragezeichen bei mir hoch, öfters mal beim Durchlesen. Aber ich fand die Storys recht ansprechend, bis auf Suicide Squad. Der, ich weiß nicht, da bin ich nicht so richtig reingekommen, fand ich nicht so ganz gut, aber die anderen Geschichten fand ich gut. Als Kritikpunkt muss ich aber die optische Erscheinung nennen. Also mir haben kaum die Zeichnung gefallen. Ich glaube, bei diesem DC Rebirth Spezialheft über 80 Seiten jetzt, da muss ich sagen, da war es, glaube ich, mit am schlimmsten und Justice League, da haben wir auch die Gesichter, das hat mir gar nicht zugesagt. Inhaltlich gut, aber von dem optischen Erscheinung, gerade weil es jetzt ein großes Mega-Event, wenn man will, neue Leute ansprechen, gerade auch das Kinopublikum, die ja von der Optik geflasht werden ohnehin, da fand ich es ein bisschen schwach auf der Brust.
Ja, bei Justice League, was du da gehört hast, das war, oder gesehen hast, dass die Gesichter, die dir nicht gefallen, das ist Brian Hitch und Der gute Mann hat ja parallel auch noch eine andere Justice League-Serie geschrieben, beziehungsweise so mehr schlecht als recht noch beendet. Ist jetzt auch gerade vor kurzem bei Panini erschienen. Sicherlich sehr umstritten, der Mann. Er kann schon sehr gut, wenn er will, aber der hat, glaube ich, einfach gerade ein bisschen viel Stress und das sieht man halt an, das sieht man dann, schludert halt einfach ein bisschen. Und du hast jetzt gemeint, der hat bei dem bei dem Rebirth Special, also bei dem 80-seitigen Special, haben dir die Zeichnung nicht so gut gefallen, ja?
Oder habe ich jetzt was durcheinandergebracht? Oder jetzt habe ich doch was durcheinandergebracht. Bei Batman fand ich sie sehr oberflächlich, aber bei dem Spezial, ich muss mich korrigieren, fand ich sie am besten mit. Da waren sie doch, das 80-seitige, doch jetzt. Das 80-seitige war das beste gezeichnete. Bei Batman fand ich es ein bisschen schwach. Gerade die Szene zum Beispiel, wenn ihr euch daran erinnert, wie er da oben an dem Hochhaus hängt und da gerade seine Vertragsverhandlung führt, so. Das war einfach so, ich weiß nicht, der ganze Moment war so, also inhaltlich war das so ein Boah-Moment und optisch war das so, okay, also da hat mir was gefehlt.
Okay, das ist Michael Jahn oder, ja doch, Michael Jahn wird er, glaube ich, ausgesprochen, der hat das gezeichnet. Ist mir jetzt nicht so schlecht in Erinnerung geblieben. Ich fand es eher, also gerade das Batman Rebirth Special fand ich jetzt inhaltlich ein bisschen schwach, muss ich sagen. Ich verstehe jetzt nicht genau, warum man schon wieder einen neuen Sidekick braucht, aber das wird sich bestimmt noch zeigen. Ja, aber jetzt mal, wenn du sagst, du hast es als Wiedereinstieg genutzt, würdest du sagen, der ist geglückt? Das war durchaus alles irgendwie auch machbar, dass man da jetzt reinkommen kann? Oder ist es eher schwierig gewesen, auch nachdem da jetzt beim Rebirth Special ja am Ende noch diese ganzen Ausführungen vom Verlag gemacht worden sind, wo inhaltlich ein bisschen was erklärt worden ist?
Genau, das vom Verlag, dieses Inhaltliche hat mir sehr weitergeholfen. Also beim Durchlesen hatte ich viele Fragezeichen, aber Panini macht ja immer gern auch mal so kleine Geschichten hinter den Comic-Heften und gerade beim Spezial, beim DC, dieses 80-seitige Spezial, da kam man gut rein, gerade haben sie ja ganz viel erklärt und das war echt gut.
Okay. Also, Daumen nach oben.
Genau.
Prima. Du hast alle Specials gelesen? Also die 5 Heft-Specials für 2,99?
Genau, bis auf Superman, den muss ich mir noch holen.
Ja.
Aber sonst habe ich alle durchgelesen und ich habe mir noch Green Lantern geholt, aber den muss ich auch noch nächste Woche lesen.
Okay, freu dich, der ist geil. Den hab ich schon gelesen. Hier Flash und Deathstroke liegen hier noch bei mir zu Hause rum. Aber Suicide Squad habe ich mir geknickt, das gebe ich mir nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Da erwarte ich auch nichts von.
Nee. Ich wollte halt nur alles einsteigen, wie gesagt, alle Hefte mal wieder das ganze Nerdwissen aufzappeln bei DC, dass man so ein bisschen alles mitkriegt. Gerade die Heftserien, die kosten aber dann 5 Euro später und dann kann man so ein bisschen reinlesen. Da muss man sich eh mal Gedanken machen, was man alles mitlesen, ob man sich nur auf Marvel, DC oder beides, auch bei Marvel will ich dann nur noch die Heftserien lesen und ab und zu mal ein Spezial, weil es für uns wird einfach zu viel. Aber darum finde ich es ein guter Einstieg wieder, gerade für Neulinge. Und dann, ja, passt das ganz gut.
2,99, fandest du das okay vom Preis oder ist das zu viel? Weil es ist ja auch kein vollwertiges Heft, ne? Es sind nur 36 Seiten oder sowas gewesen. Also für deutsche Verhältnisse ist das nicht viel. Noch die Leseprobe.
Also 3 Euro ist natürlich an sich ein guter Preis. Ich fand das nur doof. Ich habe, glaube ich, im Forum geschrieben, ich fand das den Preis nicht gut. Die Aussage musste ich jetzt so ein bisschen, das schlagen so 2 Herzen. Natürlich von Umfang her mit der Leseprobe 2,99 Euro passt irgendwie, aber nur, wenn man für ein Doppel 2 US-Hefte 5 Euro zahlt und für ein US-Heft quasi 3 Euro zahlt, ist das das nur fehlt. Ist ein bisschen falsch, finde ich. Aber sonst 2,99 Euro, ich denke, da kann man für einen Comic für den Einstieg nicht rummeckern.
Ja, geschenkt ist anders, ne?
Genau.
Geschenkt ist anders. Geschenkt ist nämlich unter anderem, also gefühlt geschenkt, das sogenannte Humble Bundle. Und was das Humble Bundle ist und warum ich das so geil finde und warum der Basti das vielleicht auch so geil findet, das kann er uns mal eben kurz erklären.
Ja, Humble Bundle ist eine Website. Die geben immer für 2 Wochen verschiedene digitale Güter an. Die kann man dann erwerben, immer so zwischen 1 bis 20 Euro, Dollar, also auch Dollar gleich Euro ist ja mittlerweile fast so. Dort ist es dann so, für 1 Dollar bekommt man so ungefähr ein Viertel, für 10 Dollar kriegt man die Hälfte und für $20 oder zumeist $15 kriegt man so alle Titel. Mittwochs ist immer großer Literatur- und Comic-Tag, so gegen 19 bis 20 Uhr. Da kommen dann immer die neuen Bundles. Und unter anderem gibt es da haufenweise Comics. Derzeit gerade nicht. Momentan ist ein Wissenschafts-Historienbücher-Bundle am Start und das andere fällt mir gerade gar nicht ein. Das letzte große Bundle, was es da gab, war allerdings von IDW. Das ist jetzt 4 oder 6 Wochen her, ist auch nicht mehr erhältlich. Allerdings gab es da unter anderem komplett Lock and Key, da noch The Max, Volume 1 bis 7. Dann gab es dann noch Return to Slumberland, also Little Nemo, ja, wenn ich jetzt richtig mich erinnere.
Aber voll viel dabei. Ich habe, also was ich unter anderem auch schon komplett gelesen habe, war 30 Days of Night. Ich weiß nicht, ob man das kennt, aber das war so eine geile Horrorgeschichte.
Ja.
Das war echt gut. Also, da war gut.
genau. Das eigentliche Zeichenstil, kann das sein?
Ja, ganz schön, ja. Sehr, sehr extrovertiert. Ich weiß nicht, extrovertiert, aber so ein bisschen verwaschen, viel dunkel auch, geht um Vampire. Also passt das durchaus halt ein Horror-Comic.
Ja. Ich bin mittlerweile bei Lock and Key, der bei Volume 3. Das ist auch sehr, sehr gut geschrieben. Ist auch Horror. Ist ja der Sohn von Stephen King, der das Ganze geschrieben hat und verfasst hat. Und allgemein gilt, Humble Bundles lohnen sich fast immer. Also man bekommt dafür einen Gegenwert von $15 oder 13,70 Euro. Ich glaube, ich stehe immer bei meiner Kreditkartenabrechnung. Kriegt man immer so Comics zwischen 180 bis $600. Vom Preis her. Die hatten letztes Jahr hatten die mal eine sehr große Top-Cow-Bundle, wo wirklich haufenweise Volumes von The Darkness drin waren, von Witchblade drin waren. Das war absolut genial. Dann gab es von Aspen Limited, ist auch eine amerikanische Comic-Firma. Von denen gab es die ganzen Fathom-Bände, die ersten beiden Volumes, haufenweise Omnibusse und so weiter. Immer Mitte Januar kommt von Image ein großes Bundle, wo die Nummer 1, die im letzten Jahr veröffentlicht waren, drin sind und teilweise auch die schon die ersten Volumes ein zum Anfüttern. Und allgemein, wenn so ein Bundle kommt, muss man immer ein bisschen recherchieren. Ich benutze dafür immer Comixology oder Wikipedia. Sind es abgeschlossene Runs? Lohnt sich das Ganze überhaupt? Oder sind es immer nur ein paar für sich stehende Bände? Da müsste man ein bisschen nachdenken. Und abhängig von der Firma, die die Bände anbietet, kann man eigentlich dann von vornherein schon sagen, okay, lohnt sich oder lohnt sich nicht. IDW macht im Allgemeinen immer richtig geile Bundles. Da kam My Little Pony, die hatten irgendwie komplette Serien von Nummer 1 bis 2 Monate vor dem Bundle, die letzte, plus sämtliche Special- und Limited-Series. Ich warte auch eines Tages noch darauf, dass die endlich mal einen Turtles-Bundle machen, auch von IDW. Da freue ich mich dann schon drauf. Transformers war letztes Jahr das dritte. Auch komplett Morse Meets the Eye und so weiter. Also ist immer richtig gut. Was allerdings gesagt werden muss, A, ist nur auf Englisch. B, ist so ein bisschen kritisch, weil man weiß nicht, wie sehr diese Bundles auch den eigenen Comics so ein bisschen schaden. Also zum Beispiel, Andy hatte letztens auf Geek Whisper ein schönes Interview mit Janno gemacht von, oh Gott, jetzt Danny fehlt Books. Mir natürlich Danny der Verlag. Von Danny Books, genau. Und er gerade macht auch diese Verhandlungen immer mit Image und mit IDW und bringt davon die deutschen Übersetzungen raus. Und da fragt man sich dann, okay, wenn ich den ganzen Kram schon digital habe, inwieweit schadet man denn damit auch denn den deutschen Markt so ein bisschen? Das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Allerdings, ja, meine Humble Bundle Bibliothek sagt mittlerweile 1490 Comics. Andi hat mich letztes Mal gefragt, schaffe ich das überhaupt, die alle zu lesen? Nö.
Nee, auf keinen Fall. Das ist halt aber wirklich so, du hast eine große digitale Müllhalde dann da irgendwie, ne, und guckst dann, aber ja, brauchst du ja nie wieder was anderes kaufen. Da könnten wir jetzt ja tausend Themen anschneiden. Also gerade mit dem Digitalen, warum kauft man es überhaupt? Kauft man es, um es zu haben und dann nie zu lesen? Wäre ja auch blöd. Muss ich jetzt hier das Humble Bundle mitmachen, weil es so extrem verlockend ist? Also wirklich extrem verlockend ist. Oder lasse ich es einfach und lese die, keine Ahnung, 100 anderen Bände, die da eigentlich noch auf meinem Tablet auf mich warten? Sag mal, aber erstmal, du hast jetzt gesagt, dass die diese Pakete ja schnüren und so und die jeweiligen Verlage, weißt du, wie das läuft? Also wendet sich da der Verlag an das Humble Bundle, an die Leute da oder ist das genau andersrum? Weißt du, das fließt doch auch irgendwie auch gemeinnützigen Zwecken zu oder so, ne?
Genau, also die angefangen haben die ja mal irgendwann mit Spielen. Und zwar haben die haufenweise Indie-Entwickler angeschrieben, hey, wir wollen jetzt wir wollen jetzt so was für Charity machen und entsprechend könnt ihr uns Spiele zur Verfügung stellen. Wir packen die 2 Wochen für unsere Seite und dann ein Drittel kriegt ihr wieder von den Erlösen, ein Drittel, ein Zehntel geht zu uns, damit wir unsere Webseite am Laufen halten können und der Rest geht dann entsprechend für die Charity rauf. Man kann das auch direkt, da gibt es so eine Option, die ist mittlerweile ein bisschen mehr versteckt, einkennen. Man kann auch sagen, okay, alles, was ich ausgebe, soll zu der Charity gehen. So richtig durchsichtig ist das Ganze nicht. Und 2014 war, glaube ich, das erste Comic-Bundle, das lief. Da war auch ein bisschen große Tramram und Trara. Hey, Comics jetzt für Charity und ganz viel und super und total toll. Mein erstes Humble Bundle war der große Dark Horse Ausverkauf, bevor die Marvel die Star Wars Rechte zurück an Disney und an Marvel ging, hat Dark Horse nochmal zum Anfüttern 2 oder 3 Wochen vorher ein Humble Bundle mit Star Wars Comics rausgehauen. Das war mein erstes, was ich mir geholt habe, weil das war einfach unschlagbar. Und wie das Ganze geht, weil was auch sehr schön ist, die ganzen Sachen sind DRM-frei. Also es ist nicht so wie bei Marvel oder bei DC. Man kriegt wirklich die als CBEZ-Format oder im PDF-Format und so weiter. Und man kann die eigentlich rumtauschen und machen und so wollen, wie man möchte. Weiß ich auch nicht, inwieweit das der Industrie schadet. Allerdings wird es ja immer noch gemacht. Und mittlerweile gibt es da noch andere Plattformen wie Groupies und so weiter, die ähnliche Bündel zusammenstellen, die man sich dann erwerben kann. Also es läuft ja immer noch. Und wir haben mittlerweile 2017. Und gerade im Januar kam ja gefühlt jede Woche ein neues Comic-Bundle raus. Also die Verlage haben da auch irgendwie einen Mehrwert drum. Ich meine, was auch auffällt, es gibt ja Comixology Unlimited und teilweise viele von den Bundles, von den Sachen, die in den Bundles drin sind, die sind auch schon bei Comics Unlimited drin, wo man bei Comixology, glaube ich, $9 oder sowas pro Monat zahlt und dann diese ganzen Comics auch umsonst lesen kann.
Ich glaube, das wird so eine Mischkalkulation sein. Da ist sicherlich auch viel Werbung dabei.
Richtig.
Was ich halt sogar, also wirklich überraschend finde, ist, dass da teilweise Sachen drin sind, die in Deutsch noch gar nicht erschienen sind oder gerade erst erschienen sind. Also beispielsweise I Hate Fairyland habe ich da gelesen. Das war, glaube ich, im Image Bundle drin. Oh, nee, ist nicht Image. Naja, I Hate Fairyland ist ganz aktuell bei Pop, Tokyo Pop erschienen auf Deutsch. Und das fand ich dann schon krass. Das habe ich da quasi für ein Appel und ein Ei im Humble Bundle gehabt. Und das kaufe ich mir natürlich eben nicht nochmal auf Deutsch. Oder also ganz viele andere Sachen wie Descender oder so sind da drin. Oder auch Black Science haben wir bei uns auch auf der Seite besprochen. Das ist schon interessant, dass man da natürlich dann US-sprachige, also englischsprachige Sachen so sehr günstig auch kriegt. Teilweise dann mit diesem Bundle immer noch aktueller ist als der deutsche Veröffentlichungsrhythmus oder Status wäre. Ja, weil Sachen gerade erst gekommen sind oder noch kommen werden. Das ist schon krass. Also keine Ahnung, ich habe, glaube ich, fast komplett Saga über diese Bundles gehabt und sehe da jetzt überhaupt keinen Grund mehr, mir von CrossCall die Ausgaben zu kaufen. Aber wir haben halt in Deutschland die Buchpreisbindung, ne? Du kriegst halt so einfach digitale Comics nicht günstig als Volk oder gar zu hinterhergeschmissenen Preisen, so, ne? Also für ein paar Euro, das wird's halt hier so schnell nicht geben.
Ja,
Und, ja.
die Kehrseite wirklich von dem, ist halt wirklich diese Entwertung denn von den ganzen Sachen. Letztes Mal im Panini-Forum, ein Thread digital versus physikalische Comics stand ja auch drin. Irgend so ein Teilnehmer meinte dann, ich glaube Jones, mal hat dann irgendwann mal geschrieben, oh Holzauge, ich hatte so ungefähr 2000, 3000 Comics und nachher habe ich bloß noch gekauft, um zu kaufen und nicht mehr, um zu lesen. Und ja, es geht auch in diese Richtung. Allerdings abends, wenn alles schläft und man ins Bett geht, gibt's eigentlich auch nichts Besseres, als das Tablet nochmal rauszukramen und dann nochmal ein Kapitel zu lesen. Und dafür ist es richtig, richtig gut.
Da finde ich es auch perfekt. Also das ist wirklich genauso sieht's aus. Mein Bruder hat mir sein ganz, ganz altes Microsoft Surface gegeben. Das ist ein ganz altes Tablet mit Windows 8 irgendwas drauf. Und auch selbst dafür gibt's halt irgendwelche Reader-Programme, mit denen ich dann diese EPUB und CBZ-Dateien lesen kann. Und gerade abends im Bett, ne, musst du halt eben nicht den dicken Trade noch hintun, musst nicht noch eine Lampe anmachen, sondern kannst direkt vom Tablet da lesen. Das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Also es ist schon klasse. Wobei ich sagen muss, ich finde, was ich noch ein bisschen komfortabler finde, ist dieser Lesemodus, den es bei Comixology gibt. Also dieses Durchskippen oder Durchspringen der einzelnen Panels, das finde ich noch ein bisschen besser als das. Ist natürlich jetzt hier bei diesen Bundles nicht möglich, ne? Ja. Genau, Humble Bundle, geiles Ding. Also wenn man einfach mal die Liste überfliegt, da sind so viele tolle Sachen dabei, die man unbedingt mal gelesen haben sollte. Da werden wir bestimmt auch das ein oder andere nochmal auch als Review dann auf die Seite stellen. Und eine Sache, die hier dabei gewesen ist, ist eine Serie von Image gewesen, namens Red Queens. Und Red Queens gibt's nicht nur auf Deutsch, nein, Red Queens haben wir auch schon rezensiert. Genau, hat es der Niklas gemacht. Und du hast noch weitergelesen, ne?
Genau, also den ersten Band, den habe ich rezensiert, entsprechend die Kritik auch bei uns im Hause dann veröffentlicht. Mir hat Red Queens zumindest im ersten Band erstmal sehr, sehr gut gefallen. Es ist so ein klassisches Fantasy-Setting, eine Gruppe von sehr, sehr toughen Mädels, die in einer Stadt, in einer Fantasy-Welt versucht, irgendwelche Quests zu lösen, um damit einen Lebensunterhalt zu verdienen. Also wer Rollenspiele spielt, egal ob jetzt am Computer oder Pen and Paper, er findet sich da sehr schnell zurecht, auch wenn jetzt die Welt an sich nicht so erklärt wird. Es also geht also nicht direkt um irgendwelche weltumspannenden Bedrohungen, sondern mehr um diese kleine Truppe von Mädels, die ja ziemlich stark sind, die super zusammenhalten, so eine kleine Familie quasi bilden, aber auch alle so ihr Päckchen zu tragen haben. Und das Ganze macht sehr, sehr viel Spaß, meiner Meinung nach, mit sehr viel Humor geschrieben. Natürlich sehr, sehr dreckig auch. Also es ist jetzt nichts unbedingt, was man einem kleinen Kind in die Hand drückt. Also da wird sehr viel Fuck und Cock und Zack und irgendwie sowas gesagt und geschrieben. Da gibt's da ohne und Mass von. Ist aber dadurch auch sehr, sehr frech. Und das hat zumindest im ersten Band erstmal extrem viel Spaß gemacht. Also es war einer meiner großen Überraschungen, als ich den Band damals gelesen habe. Ich habe ihn dann in diesem Jahr nochmal gelesen, weil ich dann auch endlich Teil 2 und Teil 3, also zweiten und dritten Trade davon hatte, mit denen ja auch die Serie erstmal abgeschlossen war. Der Autor hat ja pausiert. Und ja, leider muss ich sagen, im Endeffekt verliert die Serie ein bisschen mit dem zweiten und dem dritten Band. Es ist ja auch, glaube ich, so, dass bei Dani Books nur der erste erschienen ist und vom zweiten und dritten hat er dann die Finger gelassen. Wenn ich das jetzt richtig sage, ich hoffe, ich vertue mich da nicht, aber ich meine, er hätte auch im Panini-Forum entsprechend geschrieben.
Ja, irgendwie, da dämmert es irgendwie. Ja, du hast recht.
Genau. Es ist ja also den zweiten, finde ich persönlich, noch ganz gut. Er fängt auch den Humor vom ersten Teil ein. Also um das mal so, also vorab mal, der erste Teil ist eigentlich so die Einführung dieser Truppe, die da ihre ersten Abenteuer besteht. Und in den folgenden Bänden werden dann zu den einzelnen Figuren quasi die Hintergrundgeschichten so ein bisschen aufgerollt und dann auch mit der laufenden Handlung verknüpft. Und zwar hat eigentlich jeder dieser Figuren eine Vergangenheit, die ihn dann im Laufe der einzelnen Handlungsstränge so wieder einholt. An sich ist das auch, glaube ich, ganz gut gelöst. Es gibt aber so zwei Sachen, die der Serie meiner Meinung nach schaden. Und insbesondere der dritte Teil fällt dann schon ziemlich stark ab. Der eine Teil ist, dem Autor sind die Zeichner abgesprungen. Der musste mehrfach wechseln und insbesondere im dritten Trade, dem letzten Arc vor der Pausierung, da weiß ich nicht, was sich der Zeichner dabei gedacht hat, aber es ist alles sehr viel gröber gezeichnet, passt auch gar nicht mehr so wirklich zum ersten und zweiten Band. Und auch wenn das natürlich Geschmackssache ist, aber ich fand es schon ein bisschen seltsam, dass plötzlich im dritten Band alle plötzlich 3-4 BH-Größen mehr hatten. Und auch so, ja, von der ganzen Aufmachung her fand ich, passte das überhaupt nicht mehr zu den ersten beiden Bänden. Der Humor war noch da, aber der Charme, dieser Humor in seiner Art und Weise in den ersten beiden Teilen noch hatte, insbesondere im ersten, der war dann nicht mehr so da. Ich habe dann auch mal gelesen, dass der Autor wohl familiäre Probleme auch hatte. Und ich glaube, wenn man so eine, sage ich mal, sehr auf Humor auch ausgerichtete Serie schreibt, dann ist es vielleicht schwierig, wenn man da selber sehr beschäftigt ist. Dann noch die Sachen mit den Zeichnern. Das, ich glaube, der hat da wirklich sehr gelitten, der Autor. Und das merkt man dann leider auch der Serie an. Die wird allerdings jetzt quasi nach einem Soft-Reboot neu aufgelegt. Also seit diesem Jahr geht's da wieder weiter. Auch mit einem hoffentlich festen Zeichner oder ich glaube einer Zeichnerin, ich weiß es gerade gar nicht genau. Und ich hoffe mal das Beste, weil, wie gesagt, der Auftakt, das war wirklich sehr, sehr stark. Einer meiner Lieblingsserien zu dem Zeitpunkt. Die Entwicklung war dann leider sehr bedauerlich, aber ich kann zumindest im ersten Band eigentlich bedingungslos empfehlen, wenn man natürlich, also heißt bedingungslos, man muss natürlich auch so ein bisschen dreckigen Humor stehen. Der zweite Teil geht dann auch noch, aber beim dritten muss ich halt sagen, der zieht es dann ein bisschen runter.
Ja. Okay, du hattest jetzt den ersten, glaube ich, von allen Bänden schon ein bisschen ausführlicher bei uns rezensiert auf der Seite.
Genau.
Da hast du wie viele Punkte gegeben, weißt du das noch, die Schnelle?
Ich meine 4 von 5 oder sogar 5 von 5, also auf jeden Fall eine recht hohe Bewertung. Ich guck mal, ob ich schnell nachschaue.
Und jetzt ist ja gerade eine Pause aber gewesen und jetzt geht es irgendwie weiter. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig, genau. Also nach dem dritten Band beziehungsweise nach dem letzten Issue gab es dann, ja, wie gesagt, diese Pausierung durch den Autor. Wahrscheinlich unter den Umständen, dass halt eben die Problematik dem Zeichner da war, ist ja auch wahrscheinlich sehr schwierig, das weiterzuführen, wenn man nicht weiß, gerade beim Comic, ne, wer zeichnet mir das jetzt? Dann halt diese wohl persönlichen Hintergründe, die ihn wahrscheinlich da auch reingespielt haben. Ja, und jetzt seit diesem Jahr, ich weiß nicht, ich glaube Anfang des Jahres oder Anfang, Ende letzten Jahres ist es angekündigt worden, da macht Curtis Weep dann weiter und ja, mal schauen, ob sie wieder zur alter Klasse wiederfinden.
Ist ja, also ist schade, wenn es nicht so konsequent weiterläuft. Also es kann ja fast schon leid tun, wenn ich meine, warum springen der Zeichner ab? Das kann ja nur ums Geld gehen.
Ja gut, die Hintergründe kenne ich jetzt nicht. Sicherlich sind ja irgendwo auch Künstler. Ja, ich sehe es gerade, 4 von 5 Sternen habe ich gegeben. Vielleicht sind es auch kreative Differenzen oder was auch immer. Das kann ich auch nicht sagen. Aber man merkt es halt auch leider. Wie gesagt, ich fand auch den letzten dann zeichnerisch dann nicht mehr ansprechen. Und das ist ja leider beim Comic dann irgendwo auch ein ziemlich wichtiges Kriterium. Mhm. Aber wer, wie gesagt, die ersten beiden Bände, wer auf Fantasy steht, wer kein Problem damit hat, dass die Hauptpersonen alle weiblichen Geschlechts sind, die sehr tough sind, sehr selbstbewusst sind, den kann ich das sehr ans Herz legen. Und wer vor allem halt dieses Pen und Paper Rollenspiel-Feeling mag, auch der wird sich hier super wiederfinden und für den ist es auch eine eindeutige Empfehlung. Und ja, es bleibt nur zu hoffen, dass es dann irgendwann so weitergeht. Also jetzt.
Toi, toi, toi. Also du bleibst auf jeden Fall am Ball offensichtlich, ne?
Ich bleib am Ball. Ich werde mir die nächsten Issues, zumindest wenn das nächste Trade rauskommt, auch gerne wieder zuschlagen. Und ja, bis dahin heißt es abwarten. Ist leider halt Leid und Freud sehr nah beieinander bei der Serie. Erster Band absolut top, zweiter Band okay, dritter Band leider dann doch etwas abgeflacht. Ja, aber so ist es manchmal.
Okay. Basti, magst du uns jetzt zunächst erstmal noch von deiner Liste noch einen Comic vorstellen oder soll ich kurz einen zwischenschieben?
Schieb sonst du mal einen zwischen, erst noch.
Weil ich habe hier gerade ein Band von Carlsen vor mir, wo ich jetzt vor kurzem sogar auf einer Buchlesung war. Ich habe das Glück, hier in der Nähe von Frankfurt am Main zu wohnen und da gab es in letzter Zeit doch echt einiges, was Buchlesungen betrifft, gerade so im Comic-Bereich. Unter anderem war hier eine Dame namens, das ist eine Französin, Catherine Maurice oder so. Und Catherine Maurice hat einen Comic geschrieben, eine Graphic Novel, Die Leichtigkeit, erschienen beim Carlsen Verlag. Und die gute Frau hat hier quasi autobiografisch erzählt, wie es ihr ergangen ist, als in Paris die Terroranschläge gewesen sind am 7. Januar 2015 und da verschiedene maskierte Menschen unter anderem, also eben bei Charlie Hebdo, Schüsse gefallen sind und da Redakteure ermordet wurden. Sie selbst hat bei Charlie Hebdo nämlich gearbeitet und war dort als als Zeichnerin tätig und erzählt hier quasi von dem Morgen, also quasi den Grund erstmal dafür, dass sie überhaupt noch lebt. Wie es aufgrund einer Lappalie dazu kommen konnte, dass sie eben viel zu spät ins Büro gekommen ist, in die Redaktion von Charlie Hebdo und aufgrund dieser Lappalie, dieses Glücksfalls, überhaupt diesen Tag überlebt hat. Und wie sie dann eben auch ihre Erfahrung danach, also wie sie damit umgegangen ist, mit dem Geschehen ist, dass quasi ihre ganzen Freunde und Kollegen, also ein Großteil davon oder ein gewisser Teil davon, da ermordet worden ist, wie sie mit der Depression, in die sie da gefallen ist, umgeht und auch was für, sag ich mal, was sie einfach alles unternommen hat, um da auch eine seelische Heilung zu erfahren. Und das ist ganz cool. Die Dame ist also durchaus geübt da drin, auch eben Emotionen in Bildern zu zeigen. Charlie Hebdo, ich weiß nicht, wer es von euch jetzt genauer kennt, aber die sind ja berühmt für ihre satirischen und satirischen Zeichnungen, Cartoons, wie wir sie gelegentlich zum Beispiel auch hier in den Magazinen haben. Keine Ahnung, im Spiegel ist sowas drin, einzelne Seiten oder ich glaube, im Stern ist natürlich auch was drin. Da gab es ja übrigens vor kurzem auch hier eine Ausstellung im Karikaturamuseum Frankfurt. Also ganz toll. Und das ist halt eben Charlie Hebdo, eine französische Zeitschrift, die damals auch diese Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hatte. Und sie kommt halt, wie gesagt, viel zu spät morgens zur Arbeit und überlebt dann alles. Also quasi, weil sie einfach mal, sie hat, glaube ich, verpennt. Ich glaube, das war so immer der Grund. Und sie wollte irgendwie nicht aus dem Haus gehen und konnte sich nicht aus dem Bett quälen und musste irgendwie an ihren Freund denken, an ihren Geliebten oder Affäre oder was sie da gerade hatte. Und das ist alles, also das ist wirklich beeindruckend. Es gibt jetzt nicht die klassische Panel-Aufteilung mit hier, keine Ahnung, 2x3 Panels pro Seite oder so klassische Watchman-Aufteilung ist da nicht drin, sondern eher querbeet, kunterbunt, teilweise sehen die Seiten aus wie Skizzen aus einem Notizblock und die Lettern, die sind auch interessant, das ist alles handschriftlich geschrieben, auch im französischen Original ist es so fordert auch eine gewisse Konzentration. Man muss schon gucken, wo man sich jetzt hier an der Seite eigentlich langhangelt und was man da so, in welcher Reihenfolge man jetzt hier auch liest. Das ist halt, vieles wird über den Text transportiert hier an Geschichte. Das ist ganz gut. Die Bilder selbst sind unterschiedlich detailreich. Da gibt's also welche, da siehst du halt nahezu gar keinen Hintergrund. Da ist eigentlich nur eine Fläche und da vorne steht eine Person, die jetzt, zum Beispiel hier so eine Seite gerade vor mir, da siehst du sie einfach nur auf irgendwas sitzen, das ihr Bett sein könnte. Im zweiten Bild siehst du, ohne dass da irgendein Text dazu steht, wie sie anscheinend eine Tür öffnet, nachdem es geklopft hat und da dann jemand vor der Tür steht, der irgendwie ein Freund oder ihr Freund ist und der nimmt sie dann in den Arm und dann zerfließt sie quasi in seinen Armen, also quasi sie fängt dann an zu weinen und weint dann so stark, dass sie wie ein Sack Wasser quasi in seinen Armen auf den Boden tropft und das alles nur also mit ganz wenig bis gar kein Text zum Teil und gerade dieser Text nimmt dann aber im Laufe der Zeit zu. Sie beschreibt hier ihren Zustand nach diesem Amoklauf so ein bisschen wie so eine Leere, wo sie dann auch ganz viele Worte einfach nicht mehr kannte und konnte. Sie hat irgendwie gar kein Verständnis, also Verständnis schon, aber sind Worte dann einfach nicht mehr bewusst eingefallen oder hat sie nicht mehr bewusst genutzt? Das war irgendwie so ein Schockzustand, ein länger anhaltender. Und ihr Gehirn, das wird ja alles sehr gut beschrieben, hatte, weil quasi auch die Gespräche mit dem Psychologen dann hier teilweise in Szene gesetzt werden. Ihr Gehirn blockt quasi diese Erfahrung irgendwie ab, um gesunden zu können. Und so Stück für Stück erinnert sie sich wieder und gewinnt wieder den Kontakt zu sich selbst und verarbeitet eben, was da passiert ist. Und das ist sehr beeindruckend. Sie hat da ganz viele für Kunst interessierte Leute ist das wahnsinnig spannend, weil nämlich ganz viele auch Bilder hier gezeigt werden, also so wirklich so gemalte Bilder, die ich jetzt alle namentlich nicht kannte, aber wenn es halt eben hier mal einen Ausflug in den Louvre gibt und dann sieht man halt eben irgendwelche Bilder und dann wird da über diese Bilder schwadroniert und dann wird da natürlich auch ein Bezug zu ihrer Geschichte gefunden und das ist schon sehr interessant. Später kommen immer mehr Farben dazu. Sie macht einen Ausflug in die Villa Medici in Rom. Sie bezieht sich immer wieder auf unterschiedlichste Autoren, von denen sie Bücher gelesen hat. Viele davon kannte ich jetzt persönlich gar nicht. Aber was mir auf jeden Fall als eigentliches Highlight dann des Comics in Erinnerung geblieben ist, ist die Frage, was ist eigentlich Schönheit? Was ist Leichtigkeit? Was ist in ihrem Fall für sie Schönheit? Wie sie halt eben auch so Stück für Stück über diese Frage den Weg aus der Depression hinausfindet, fand ich echt spannend und gut gemacht. War ein totaler Zufallskauf. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das irgendwie auf dem Schirm hatte und das ich unbedingt haben wollte. Ich habe es irgendwie mal durch Zufall geschossen. Ich glaube über irgendwen, den ich auf eBay folge. Und war auch relativ aktuell, ist also letztes Jahr erst erschienen in Deutschland und gibt es jetzt eben für 19,99 € zu kaufen vom Carlsen Verlag und die waren hier eben auf so einer Lesereise, da haben sie also verschiedenste deutsche Städte besucht, haben sie vorne hingesetzt, wurde moderiert von einem Redakteur der Frankfurter Allgemeinen war es glaube ich. Und immer synchron übersetzt, aus Französisch ins Deutsche und umgedreht. Und es war einfach eine sehr interessante Erfahrung. Es ist immer cool, wenn man so die Autoren und die Gesichter hinter den Büchern auch mal persönlich irgendwie kennenlernt und trifft. Ich habe jetzt vor kurzem erst noch eine andere Buchlesung hier in Frankfurt gehabt. Und zwar im Reprodukt Verlag. Der Reprodukt Verlag hatte eine Lesereise, also eine Rundreise mit verschiedenen Städten gemacht mit ausgelassen Kanadier, Guy Delisle mit seinem Buch Geisel, ist ganz aktuell bei Reprodukt erschienen. Das war auch fantastisch und das wollen wir da am Anschluss nochmal eine Fragerunde auch an den stellen konnte. Also große Empfehlung mal an euch da draußen, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch irgendwie auch mal bei so einer Buchlesung, gerade im Zusammenhang mit den Buchmessen ist das immer häufig so, dass das irgendwie da veranstaltet wird, der sollte das unbedingt mal wahrnehmen. Einfach mal die Augen und Ohren offen halten. Man kann auf Facebook mal diversen Verlagen einfach mal folgen. Die machen da schon gut Werbung. Und jetzt habe ich, wie gesagt, beim Carlsen Verlag, beim Reprodukt Verlag, jeweils schon solche Lesungen mal mitgenommen und kann dir also uneingeschränkt empfehlen. Das Buch Die Leichtigkeit von Catherine Maurice ist verhältnismäßig schwere Kost für jemanden, der sonst nur die Jungs im Spandex liest. Aber es ist, also wer sich so ein bisschen politisch interessiert und vielleicht auch mal sehen möchte, was für Möglichkeiten das Medium Comic bietet, nämlich auch dokumentarisch ein bisschen tätig zu werden und auch so ein bisschen Metaebenen anzusprechen und Gefühle eben über Bilder zu transportieren und nicht ausschließlich bloß über Text, dem kann ich die Leichtigkeit durchaus ins Herz legen. Ist aber eben, das ist nichts, was ich jetzt als Bettlektüre beschreiben würde, dafür muss ich mich zu sehr konzentrieren. Ganz genau. Wäre das was euch irgendwie so interessieren würde, so autobiografische oder dokumentarische Comics?
Eher nicht so. Also es ist nicht Biografien als Buch, lese ich ab und zu mal ganz gerne, aber als Comic ist Comics soll unterhaltend sein.
Hm.
Nicht zum Nachdenken. Meiner Meinung nach.
Aha. Interessante These.
Gut, also ich würde es, wenn mich das Thema interessiert, schon machen. Also klar, es gibt viele Comics, die lese ich auch zur Unterhaltung. Also wenn ich einen klassischen Batman oder generell DC oder Marvel Comic in die Hand nehme, erwarte ich jetzt nicht, da irgendwie eine Katharsis zu erfahren. Aber sowas wie die Leichtigkeit, also ich glaube, wenn ich da dann in Stimmung gerade bin, würde ich mir das schon sehr gerne auch mal durchlesen. Ist aber auch bei mir jetzt nicht so das klassische Comic. Also ich glaube, wenn es ums Nachdenken geht, ja, es ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber so philosophische oder politische Sachen flöße ich mir dann doch meistens in Buchform ein. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich da gar nicht so viel auf dem Radar habe im Medium Comic, was sowas angeht.
Ja, ich bin ja gerade dabei, so ein bisschen meinen Comic-Horizont zu erweitern, weil auch ich natürlich immer mal so Ermüdungserscheinungen habe, was diesen Superhelden-Comic-Bereich angeht. Und ich will ihn zwar nicht aus den Augen verlieren, aber ich gucke natürlich eben, was es noch zusätzlich an anderen Sachen gibt. Und da fällt der Blick dann eben durchaus auch mal auf andere Verlage, wie jetzt zum Beispiel eben Reprodukt oder keine Ahnung, die vielen anderen Verlage, die wir in Deutschland ja haben. Es gibt ja nicht nur Panini und Crosscult. Und da ist das jetzt ja eine Entdeckung gewesen, auch beim Carlsen Verlag, die ich ja jetzt, also ich weiß nicht, ob ich von denen jemals was anderes gelesen habe. Das gibt's ja, und warum sollte man sie nicht mal kaufen? War also totaler Zufall. Und gerade hier passt das mit dem Comic halt schon, weil die halt ja quasi hauptberuflich Zeichnerin, also Karikaturistin, ist. Und die kann das schon. Und dann auch noch quasi der live dabei war, wie da bei Charlie, beziehungsweise das alles miterlebt hat und was da bei Charlie Hebdo passiert ist, fand ich das in dem Fall halt schon cool. Auch ihre Gefühle konnte sie da super ausdrücken, weil sie sowohl Texterin als auch Zeichnerin dann halt eben auch ist. Und ja, ist aber halt eben auch ein bisschen was Schweres. Mhm. Ja. Meine Freundin hatte ich übrigens dabei, die hat sich war bei der Buchlesung mit dabei und sie ist als alles andere als eine Comic-Leseratte. Aber hier in dem Buch wollte sie dann durchaus noch mal ein bisschen länger blättern. Vielleicht ist das mal was anderes. Jo, und dann weiß ich, dass du hast noch was auf dem Zettel, Basti, ne?
Also ich habe hier noch jede Menge auf dem Zettel. Ist die Frage, was man, wie viel wir jetzt noch machen wollen.
Ich würde mich ja schon, würde mich mal interessieren, wie das jetzt mit dieser neuen Hachette-Sammlung ist. Dass da jetzt irgendwie die gefühlte 20. Collection von Marvel Comics gibt. Bist du richtig verstanden?
Richtig.
Was ist denn das?
Und zwar, im Januar kam plötzlich überraschend, also Vorlaufzeit war irgendwie eine Woche, hey, jetzt beginnt die nächste große Marvel-Sammlung. Über Wikipedia war man schon vorgewarnt, in England läuft die mittlerweile schon 3 Jahre. Dort ist es jetzt mittlerweile so, dass jedem Held oder jeder Heldengruppe wird immer genau ein Band gewidmet. Dort ist immer ein sehr klassischer Auftritt drin, der muss allerdings nicht drin sein, und eine etwas längere, modernere Geschichte oder eine der besten Geschichten, je nachdem. Mittlerweile, also bis zum heutigen Zeitpunkt, sind 5 Ausgaben erschienen. Angefangen hatte ganz mit Avengers, dann Spider-Man, Wolverine, dann kam Thor und jetzt Hulk als letztes. Und nächste Woche Mittwoch erscheint Band 6. Das wird dann Iron Man sein. Die sind auch wieder zwischen 150 bis 250 Seiten stark. Es gibt jede Menge Bonusmaterial. Also immer so im Schnitt momentan 10 bis 16 Seiten Bonusmaterial, wo die 5 besten Kämpfe, Artwork-Sachen, dann meistens so 5 bis 6 Seiten mit der kompletten Geschichte des jeweiligen Charakters, also aus den 60ern bis heute in komprimierter Form. Und dann meistens noch 2 Seiten, wie sind sie überhaupt dazu gekommen, diesen Charakter oder diese Gruppe zu machen. Um klar zu unterscheiden von anderen Hachette-Sammlungen, ist das Ganze diesmal ein roten Einband.
Ui.
Vorne mit großem Artwork drauf. Hinten steht schön drauf, was alles drin ist, und gibt Mini-Bilder von den ganzen Covern, von den Sachen, die drin sind. Interessant ist hierbei schon mal wieder zu sehen, dass Innerhalb der ersten fünf Bände gibt es schon die erste deutsche Neuveröffentlichung. Und Band Ausgabe 7 soll irgendwie Captain America sein. Den gab es wohl auch noch nicht in Deutschland, diese Ausgaben. Das sind von 247 bis 255. Sind dementsprechend auch wieder so 8 oder 9 Einzelcomics, die da drin verbraten sind. Und da ist es dann wirklich so, das ist allerdings eine Geschichte aus den 80ern, gilt in den allgemeinen Listen, die so im Internet zu finden sind, allerdings auch innerhalb der Top 5 oder Top 10 Captain America Comics.
Wie heißt die nochmal?
War and Remembrance von Roger Stern.
Okay. Da bin ich jetzt gespannt.
Muss mich da auch hinlegen. Also meistens ist es immer so, was Neues kommt raus. Ich google über Wikipedia dann und check dann ab, so, was kommt ungefähr raus? Und dann sieht man dann schon so, ja, Top 5 Captain America Stories oder so weiter. Auswahl ist wie gehabt sehr gut. Auch wenn man schon sieht, in England sind die mittlerweile so bis zur Ausgabe 90 ist bekannt, was rauskommt. Und da kommt noch jede Menge guter Kram. Erster Band war zum Beispiel Avengers, da dran stand dann drin unter den Top 5 Storylines Under Siege. Das ist eine Story aus den 80er Jahren, soweit ich mich richtig erinnere. Die kommt dann im Wasp-Band. Sollten wir das gleiche bekommen wie in England? Das ist ja immer ein großes Fragezeichen hinter. Und bislang bin ich damit sehr zufrieden. Und um natürlich die armen Abonnenten so richtig schön zu schröpfen und zu ködern, ist es hier auch mal wieder so, es gibt Premium-Ausgaben, und zwar 8 Stück, die immer mit alle 6 Lieferungen gibt es eine davon. Und das ist die größte Marvel-Superschurken-Sammlung mit also 8 Bände insgesamt Ausgaben insgesamt, und dafür zahlt man dann pro Ausgabe 1 Euro mehr. Also praktisch genau das gleiche, als wenn man 12 Ausgaben mal 1 Euro, dann bezahlt man halt 12 Euro für diese Premium Super Duper Mega Monster Bösewicht Band. Und die gibt's dann vom Red Hulk, von Venom, von Thanos, von wie heißt der, Apocalypse, Magneto, Dr. Doom, Ultron und MODOK. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. So steht zumindest auf der Website. Ob das wirklich so funktioniert, muss man dann sehen. Und ich bin da sehr gespannt, was da noch so alles auf mich zukommt.
Gibt es denn inhaltliche Überschneidung zu der anderen Collection oder ist es getrennt voneinander?
Es gibt welche, definitiv. Und zwar bei den Origin Stories haben wir jetzt schon ab und zu mal immer eine Überschneidung drin. Panini-Forum schreibe ich immer ungefähr, welche Überschneidung es direkt gibt. Das sind allerdings immer nur Einzelhefte. Die Sache ist die, in der alten Kollektion gab es schon Origins 60er-Jahre-Band und ein Origins 70er-Jahre-Band. Und erst Avengers war natürlich in den 60er-Jahre-Band dabei. Erst Wolverine ist in den 70er-Jahre-Band dabei und so weiter. Da gibt es schon ein paar Überschneidungen. Wenn man nach der englischen Wikipedia-Liste geht, betrifft er ungefähr 25 bis 30 Ausgaben. Der Rest hat keine Überschneidung. Und was allerdings auch gut ist, bei Spider-Man und bei Thor waren die Überschneidungen in der roten Kollektion zumindest in einer anderen in einer moderneren Kolorierung vorhanden. Die hatten nicht mehr diesen ganz alten Kirby-Stil.
Okay, interessant. Also es hat ja auch immer Vor- und Nachteile, ne? Die einen wollen ja das alte, weil es sich irgendwie echter anfühlt, die anderen finden die modernere Kolorierung ein bisschen besser. Okay. Also, und steigst du ein in das Abo-Modell oder bist du eingestiegen?
Ja, ich hab ist schon alles gelaufen. Also ich bin schon mit Premium-Abo dabei. Hoffe, dass nächste Woche die nächste Lieferung kommt mit Iron Man und Captain America. Und mit meinem T-Shirt, das mir nicht passen wird, weil ich dafür zu groß bin.
Okay. Aber das als Werbe, als Neukundengeschenk oder dabei, oder was?
Ja, da gab es hier so einen Thermobecher und einen Mini-Poster, eine Wolverine-Uhr und ein T-Shirt. Mal gucken. Ja, nee, ich hatte gehofft, dass sie damit warten, mit dieser Sammlung, bis die erste abgeschlossen ist, um da nicht sich selber so ein bisschen mit Wasser mit abzugraben. Die Qualität stimmt bislang. Hachette hat ja nie so eine großen Probleme gehabt wie Eagle Moss. Gott sei Dank.
Toi, toi, toi.
Und es quasi eine schöne Zweitserie zur Erstkollektion. Also die guten Stories, was man so liest und in den Top-Listen so auftauchen, die bei den ersten nicht mit dabei waren, kommen jetzt so nochmal. Also an sich eine schöne Sache, allerdings mittlerweile ist der Markt auch ganz schön voll. Ne? Also dank der Star Wars, der ersten, der zweiten Marvel-Sammlung und der DC-Sammlung ist es echt, ja.
Ja, gut, ist natürlich auch eine super Möglichkeit, um Sachen nachzukaufen, ne, zu bezahlbarem Geld. Aber ja. Ich finde es immer, also man kann doch aber auch gezielte Ausgaben kaufen. Man muss es aber nicht abschließen, ne? Man kann doch einzelne Ausgaben bestellen.
Das ist richtig. Die kannst du dir alle gezielt kaufen. Die gibt es ja spätestens im Bahnhofbuchhandel jeden zweiten Mittwoch dann zu kaufen. Mhm. Schön ist, dass es das auch immer im Wechsel gibt. Also die schwarze Kollektion kam diese Woche raus. Die rote Kollektion kommt nächsten Mittwoch, dann kommt wieder die schwarze Kollektion und so weiter. Die kann man sich eigentlich kaufen, bloß die Premium-Ausgaben. Da wird auch extra schön auf der Seite mit beworben, mit sehr vielen deutschen Neuübersetzungen und so weiter. Ist schon. Sie wissen schon, wie sie die Leute locken können.
Na, hoffentlich graben die nicht selbst den eigenen Markt ab, das wäre auch ein bisschen schade.
Ja.
Aber ich meine, die werden ihre Kundschaft ja schon kennen, ne?
Ja.
Ja, klingt interessant. Das ist auch wieder Hardcover, schätze ich, ne? Dieselbe Größe vermutlich auch wie die anderen, oder?
Genau. Der Rest ist, ja, sind einfach nur rot. Ansonsten genau das Gleiche. Der Chat selber hat ja eh meistens ein paar mehr Seiten als DC. Merkt man auch Verarbeitung. Also, wenn man die schwarzen Ausgaben kennt, ist so relativ genau das Gleiche. Der Bonusanteil ist nochmal ein bisschen höher. Allerdings muss man da auch abwarten, ich glaube, zu den Great Lake Avengers, wenn die mal kommen sollten, oder den anderen Sachen, die eher unbekannt sind, ist abzuwarten, was da genau kommt.
Hm.
Ne?
Okay.
Ansonsten wieder eine schöne Sache. Wie gesagt, ich hätte mir erwartet, hatte gehofft, dass sie damit erst im August starten, wenn die andere Sache erstmal durch ist. Muss man sehen.
Jo. Okay. Und dann passend zum bald startenden Film. Hast du dir eine ganz aktuelle Wonder Woman Veröffentlichung vom Panini Verlag angeguckt, ne?
Richtig. Und zwar, jetzt kommen wir zu der guten Übergang zur DC Collection von Eagle Moss. Wir sprechen jetzt nicht über die ganzen Schreibfehler und so weiter. Unter anderem hat mir diese Kollektion, die ich ja auch sammle und wofür ich sehr viel schreibe im Panini-Forum, hat mir den Augen für einen Charakter geöffnet, und zwar Wonder Woman. Ich fand durchweg die vier oder mittlerweile sechs Ausgaben, die sich mit Wonder Woman beschäftigen, sehr gelungen. Und insbesondere auch die Klassiker von ihr. Und Panini hat jetzt in der Anthologie-Reihe die Wonder Woman-Anthologie herausgebracht. Das sind so knapp über 400 Seiten mit Geschichten von den 40ern bis 2015. Das Gute hierbei ist, die Überschneidung mit der DC Collection sind genau zwei Ausgaben bislang. Mhm. Und zwar Wonder Woman 1 von 1942 und Wonder Woman 1 von 1987. Und wer jetzt denkt, oh nee, dann ist es ja die schlechte Eagle Moss Übersetzung, blablabla. Nö, wurde nochmal komplett neu übersetzt von Panini. Oh, gut. Ich habe wirklich beide Bände nebeneinander aufgeschlagen gehabt und mal angelesen und ist komplett andere Übersetzung. Meiner Meinung nach steht genau das Gleiche drin, muss jeder für sich denn sehen. Die restlichen Ausgaben, also es gibt 18 einzelne Geschichten insgesamt da drin, sind alle komplett anders. Also sie sind aus allen möglichen Epochen. Das Buch ist in vier Teile aufgeteilt. Zuerst die klassischen Geschichten aus den 40ern, dann der Silver- und Bronze-Age-Teil von ungefähr 1950 bis 1987, dann der moderne Teil von Crisis on Infinite Earths bis New 52, Unter anderem mit Artemis und mit die erste Ausgabe von Greg Rucker ran. Und dann noch der vierte Teil von The New 52. Da ist eine Ausgabe, die Wonder Woman Zero mit bei. Und dennoch zwei Sensation Comics Sachen. Was ich auch geguckt habe, und zwar mit Comic Hunters und so weiter, habe ich mal geguckt, wie viel davon überhaupt schon mal in Deutschland rauskam. Verdammt wenig. Und es fällt auf, gerade, man sagt ja immer, bei DC gibt es nur diese Triumvirat von Batman, Superman und Wonder Woman. Batman und Superman hat man sehr viel veröffentlicht, Wonder Woman so gut wie gar nichts. Das fällt massiv auf, wenn man dann guckt, was wirklich rauskam und was nicht.
Jetzt, wo du das aber gelesen hast, also würdest du sagen, das ist zu Unrecht der Fall? Weil wenn du, ich meine, du weißt ja ungefähr, was sich gut verkauft und überall, wo man Batman draufdrucken kann, sollte man Batman draufdrucken, denn das ist gut für die Verkaufszahlen. So, Wonder Woman hat es natürlich als Frau mit einer lustigen Amerika-Flagge auf dem Bauch auch echt nicht leicht, ne? Also das ist ein Charakter, wo man ein paar Vorteile mitbringen kann. Sind das denn jetzt auch wirklich gute Geschichten von ihr da drin?
Definitiv.
Okay.
Also, es gibt einen sehr schönen Querschnitt. Dazu muss ich sagen, ich bin gerade erst bei Ausgabe 1, 2, 3, 4, 5. Bin jetzt bei der Nummer 6 ungefähr gelandet. Also bei 1959, Wonder Girl, die junge Amazone. Leider habe ich es noch nicht weiter geschafft, weil die letzten Tage waren etwas anstrengend. Es ist allerdings eine super Auswahl. Also wirklich sämtliche Schaffensperioden sind mit drin. Und die 4, 5 Ausgaben, die ich bislang gelesen habe, sind wirklich super ausgewählt. Geben auch genau klassisch da 40er Jahre, so Krieg und ein bisschen düster und Bösewichte sterben auch mal. Und das ist auch so, das ist gut so. Denn die 50er kompletter Gegenteil, da ist dann wirklich so, okay, Frauen haben eher weniger zu sagen. Muss allen gefallen. Wonder Woman von 87, das ist der geniale Perez-Run. Die erste Ausgabe, das Artwork ist super klasse. Dann hat man von 1995 Akte der Gewalt, das ist der erste Ausgabe, wo Artemis übernommen hat, die Rolle der Wonder Woman nach dem Wettkampf. Das Artwork ist 90er Jahre altes Best. Dann kommt eine Ausgabe von Burn. Dann kommen einmal vom Jimenez Run, wo Panini jetzt auch die Götter von Gotham, glaube ich, heißt der Band. Davon ungefähr 10 Ausgaben später ist das noch. Dann Greg Rucker gilt als einer der besten Writer von Wonder Woman. Dem sein Run ist auch, wird auch in den höchsten Zügen immer erwähnt und gesagt, der ist richtig gut. Davon hatte ich ja Augen der Gorgone im Igemos Ausgabe gelesen und das ist echt super gute Geschichte. Ja, Artwork durch die Bank weg. Man sieht verschiedenste Stile, die alle super passen. Soweit ich mich, ich habe mir ja vorher ein bisschen schlau gemacht, was sind das für Geschichten? Sind die direkt immer aus Wands gegriffen oder sind das für sich stehende Geschichten? Ich glaube, bis auf ein oder zwei Ausgaben sind das komplett für sich stehende Geschichten, was auch super gewählt ist. Anders als in der amerikanischen Anthologie. Da wurden richtig Nummer 3 oder so aus irgendwelchen Runs genommen, was ich weniger gut finde. Und die Ausgabe an sich ist auch sehr wertig. Es gibt immer zu jedem einzelnen Kapitel steht vorher beschrieben, wer hat's gemacht. Wird so in kleinen Extrafeldern beschrieben. Und dann wird noch, gibt's noch, was ist gerade passiert bei Wonder Woman, was ist vorher passiert, was wollten die Leute damit ausdrücken und so weiter. Wie war der Zeitgeist? Also, es ist eine wunderbar gestaltete Anthologie, die mir sehr, sehr gut gefällt. Allein schon beim Durchblättern merkt man, also, es ist Respekt und seine 35 Euro wert.
Ja, die Anthologie-Reihe von Panini ist auf jeden Fall klasse. Auch wieder, das ist ja wirklich, da wird der Charakter förmlich gefeiert. Die redaktionelle Bearbeitung ist auch immer fantastisch, gerade auch wenn man halt mal ein bisschen mehr wissen möchte, als das, was so in den letzten, keine Ahnung, 12 Ausgaben passiert ist. Wie so Veränderungen im Charakter sind, die dann über die Jahre dargestellt wurde, jetzt nicht nur optisch, sondern auch der eigentliche Charakter. Also, Wonder Woman ist ja ein Charakter, die hat sich auch sehr entwickelt, ja. Also jetzt ist ja zuletzt bei Azzarello war sie ja auch als Göttin des Krieges unterwegs. Die ganze Zeit davor, beziehungsweise eigentlich parallel dazu, repräsentiert sie aber auch immer irgendwie die Liebe. Sie hat über Jahre hinweg hat sie alle Menschen geliebt. Das war ganz interessant bei, ich glaube bei, war das bei Brightest Day oder bei Blackest Night oder so, da ist sie für kurze Zeit auch eine Star Sapphire, weil sie eben auch die Fähigkeit hat, große Liebe zu erbringen oder was auch immer. Also ist ganz, ganz spannend. Also die haben mit der viel gemacht. Also ich finde es cool, was Panini da mit den Anthologiereihen macht. Ich habe jetzt hier gerade diesen Band, den du angesprochen hast, dieses Götter von Gotham, habe ich hier gerade neben mir liegen. Da wird es die Tage auch nochmal ein Review zu geben. Da spielen unter anderem auch die ganzen griechischen Götter wieder eine Rolle. Das ist ja auch ein ganz großes Thema bei Wonder Woman. Mit dem Olymp und ihre Beziehung zu den einzelnen Göttern und so. Wobei ich finde, die mit Abstand beste Darstellung in diesem Zusammenhang war halt wirklich dieser Azzarello ran, weil da alle Götter, alle wichtigen Götter vor allem, mal eine Rolle spielen und da auch mal eine Beziehung zu den Göttern aufgebaut wird und die auch mal so untereinander da gezeigt werden, wie die untereinander so interagieren. Und ja. Vor allem waren das halt eben nicht irgendwelche, keine Ahnung, Lichtwesen, abstrakt, irgendwas total Perfektes, sondern das waren halt eben, keine Ahnung, auch mal Säufer oder irgendwelche Partyweiber, die dann aber eben eigentlich eine Göttin oder ein Gott gewesen sind. Fand ich schon ganz cool.
Aber das findet man ja immer bei den einzelnen Wonder Woman-Geschichten. Also hier die Gods of Gotham, glaube ich, so heißt das. Den gab es ja auch bei Eagle Moss schon mal, war allerdings einer der anstrengend zu lesenden Ausgaben. auf jeden Fall, das hat mir da auch schon sehr gefallen, diese Verquickung von der Mythologie mit den Helden, auch beim Paris Run, also von 87. Hier die ersten, also war ja bei Eagle Moss auch unter als Götter und Sterbliche veröffentlicht worden, die ersten 7 Ausgaben, also der erste große Story-Arc, und da ist es auch so, die Götter spielen eine verdammt wichtige Rolle, die interagieren miteinander, die machen da ihre einzelnen Schemen und so weiter, gehört schon gut mit dazu. Also das hat schon was und hat für mich auch, weil ich großer Mythologie-Fan bin, hat mich das auch für diesen Charakter so hingestupst, guck dir das mal an und so weiter. Und wie gesagt, mit dieser Anthologie von Panini, da macht man nichts verkehrt. Wer sich ein bisschen auch öffnen kann für etwas ältere Comics und mal sehen möchte, wie der Werdegang so einer Figur ist im Laufe der Zeit, ist sehr schön. Es gibt einen kleinen Minuspunkt, wenn man es so machen kann. Ich hatte von meiner Frau die Deadpool Collection zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da ist bei den Redaktionsseiten auch noch so was, wer sind die Hauptbösewichter und so weiter. Das hier geht hier ein bisschen unter, beziehungsweise wurde nur immer in den vor den Geschichten Sachen mit eingebaut. Hier hat man eher so immer einzelne Seiten mit Artworks, die nochmal wichtige Stationen in Dianas Leben nachstellen und so weiter. Aber das wie an sich macht das allerdings nichts aus, weil die Anthologie, so wie sie ist, ist einfach perfekt. Und jetzt muss ich mir noch zu meinem Geburtstag irgendwann mal die Flash-Anthologie auf die Liste schreiben, weil die werden mir dann auch nochmal besorgen. Angefixt. Danke, Panini. Wenn ich schon noch Geld raus für Comics.
Ja, da haben sie, also ich glaube auch in Vorbereitung auf den Film zum Beispiel, kann ich mir die Anthologie auch wunderbar vorstellen, weil der Film ja wohl auch ihre Origin nochmal ein bisschen beleuchten wird. Ich denke, das ist da ist eine ganz gute Geschichte. Vermutlich ist das auch die bessere Wahl im Vergleich zu Götter von Gotham, wo ich jetzt auch schon fast durch bin. Das ist jetzt kein schlechter Comic, aber es ist, wie du selbst, also wie gesagt, das ist auch echt irgendwie anstrengend und also ich nenne das immer kommentiertes Handeln. Ich tue jetzt das und guck mal, wie ich das tue, damit ich hier super Sachen tun kann. Also einfach machen und weniger drüber quatschen wäre manchmal echt ganz gut gewesen für die Story.
Da war das so, dass irgendwie die Söhne von Hades oder die Söhne von Ares haben noch Scarecrow und noch irgendwen übernommen, ne?
Ganz genau, Scarecrow, Poison Ivy und den Joker. Und aus, naja, also völlig konstruierten Gründen muss dann Wonder Woman nach Gotham kommen, wo diese Götter nämlich alle aufpoppen und wollen da quasi so eine Art neuen, ja, also ich will sie nicht Regierungssitz nennen, aber so eine Art Zentrale für ihren Vater da starten, und dann müssen Batman und Wonder Woman das natürlich verhindern und ja, also ja.
Und dann kommen noch die 30 verschiedenen Wonder Girls, die alle ihre eigene Origin haben, und dann sieht man überhaupt nicht mehr durch.
Das ist
Okay.
genau das Ding, ey. Da war ich wirklich, das ist also eine
Das
Zeit, wo ich selber
ist.
noch keine Comics da in dem Bereich gelesen habe. Und das ist
Ja.
wirklich anstrengend. Also ich kannte Donna Troy schon, aber ey, boah, das muss man,
Ja.
da brauche ich noch mal, da muss ich mir vielleicht die Anthologie kaufen und mir das mal ganz genau angucken.
Richtig. Naja, das einzig Gute bei der Eagle Moss, also diese Ausgabe ist einer der Top 5 mit den meisten Schreibfehlern. Was sehr schade ist, weil gleichzeitig außer neben Götter von Gotham ist dann nämlich auch die beiden Paradise Lost Ausgaben mit drin. Und als Bonus und schreibfehlerfrei, so, ja, sofern mich mein Gedächtnis jetzt nicht trübt, ist da auch noch, nämlich auch noch mit drin New Teen Titans Nummer 20 oder 38, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Backstory von Donna Troy vor der Crisis on Infinite Earth. Wie Robin losrennt und die Waisenhäuser abklappert, um rauszufinden, wer ist Donna Troy eigentlich wirklich. Und diese Geschichte, die ist Hammer. Das ist ja die Crew mit Eagle Moss. Die Mann bringen sehr schöne Geschichten raus und versauen das dann, weil sie nicht so richtig auf Rechtschreibung so weit achten.
Ja, Qualitätssicherung ist vielleicht nicht so deren
Ja,
Stärke.
richtig.
Deswegen würde ich da auf jeden Fall bei diesen ganzen Sammlungen echt immer nur punktuell kaufen.
Ja.
Das, und man sieht auch auf eBay und auf Facebook so viele Leute, die dann, keine Ahnung, da 12.000 Ausgaben gesammelt haben und dann plötzlich ihre komplette Aus das komplett verticken wollen. Also, ich weiß nicht, ob das alles so geil ist, ob das was für mich
Naja,
ist.
wie gesagt, bei mir ist es wirklich so, ich hatte immer nur die Serien und so weiter geguckt, und jetzt möchte ich halt das Source-Material. Das heißt für mich erstmal nur die Stories, die wirklich am wichtigsten sind und so weiter. Und sonst kaufe ich mir eigentlich nichts weiter dazu aus dieser Sammlung. Außer das ist wirklich mal so weit perfektet, wie diese Musik wirklich Panini echt loben. Diese Wonder Woman-Anthologie ist genial. Klare
Wunderbar.
Kaufempfehlung.
Gut, wenn du dann nichts weiteres mehr auf dem Schirm hast, würde ich sagen, sind wir fertig für heute.
Jo.
Sind jetzt hier schon ja auch bei ja, ungefähr 1,5 Stunden, bisschen drüber, glaube ich. Nick, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin noch wach.
Du bist noch wach, wunderbar. Wenn ihr nicht noch irgendwas habt, der Andi hat sich vorhin schon klangheimlich verabschieden müssen. Der muss morgen ganz früh nämlich raus und wollte nicht dazwischen brüllen. Der ist also schon weg. Dann bedanke ich mich bei euch. Liebe Zuhörer, ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal Bock habt, hier dran teilzunehmen am Tele-Stammtisch. Uns geht es vor allem darum, dass sich Geeks mit Geeks austauschen können. Man muss jetzt hier nicht super der Experte sein und bereits alles wissen. Aber wenn ihr zum Beispiel einen geilen Comic gelesen habt, einen Film gesehen habt, ein Computerspiel gespielt habt oder einfach ein anderes geekiges Hobby habt, das ihr vielleicht mal vorstellen wollt, wo ihr euch mal austauschen wollt oder vielleicht einfach mal Werbung für euer Projekt machen möchtet, dann meldet euch doch bei uns. Und das geht am besten im Forum von geek-whisper.de. Dort kann man sich bei uns melden, da gibt es einen Thread im Off-Topic-Bereich, kann man gar nicht übersehen, und da könnt ihr direkt in Kontakt mit uns treten. Wer es noch nicht getan hat, kann uns jetzt auch in seinem Podcatcher adden, so dass wir da auf jeden Fall, dass ihr da sofort informiert werdet, wenn wieder eine neue Folge hochgeladen worden ist. Oder abonniert einfach den entsprechenden YouTube-Kanal von geekwhisper.de. Dort gibt es die aktuelle Ausgabe auch immer noch als Video, falls sich das irgendwer zu Hause am Computer anhören möchte. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.